Ja, natürlich. Also es gibt eh ganz, ganz viele tolle Soundtracks, so, aber natürlich der nennenswerteste von allen ist natürlich der vom ersten Shrek-Film. Das ist einfach, ne, wenn Shrek am Anfang von Shrek 1 aus seiner Toilette, aus seinem Dumpster rauskommt
Ja.
und dann Smash Mouth spielt,
Ja,
ne,
Mann,
All-Star,
stimmt.
Somebody once told me, dann bin ich sofort sold, ne? Also das ist, dann bin ich
Geil.
sofort dabei.
Ja. Hallihallo, Kerngeschäft ist wieder zurück, Folge 28 und heute sind wir in, glaube ich, unserer bisher größten Besetzung am Start, weil wir auch ein ganz besonderes Thema dabei haben, denn heute wollen wir über Filmsoundtracks sprechen und mit dabei sind natürlich wieder Mike zum einen. Hallo Mike.
Hallo.
Der Tilo, der unser verschollener Bruder, da bist du wieder.
Hallo.
Und unseren very special guest vom Magazin Filmtoast und dem Filmfrühstück-Podcast, der liebe Sascha. Hallo Sascha.
Hallo.
Na, wie geht es
Hallo
euch?
Sascha.
Hallo Freunde.
Geht's euch gut? Geht's dir gut, Sascha? Bist du happy?
Ich bin total happy, dass ich endlich hier sein kann. Ich bin Kerngeschäfthörer der ersten Stunde, könnte man
Das ist
quasi
richtig.
sagen.
Das ist
Ich bin
richtig.
von Anfang an dabei. Ich schicke dem Lindemar Bilder aus der Badewanne, wie ich bei eurem Podcast höre. Und ich freue mich, dass ich jetzt endlich auch mal dabei sein kann.
Ich
Ja,
möchte auch
das
die
ist.
Bilder haben.
Ja, ich leite euch ja meistens immer die Sprachnachrichten weiter, die der Sascha mir schickt, so wenn er gerade die Folge am Hören ist. Das kommt dann manchmal aus dem Auto oder aus der Badewanne oder was weiß ich. Der gibt uns halt immer direkt ein Feedback, was sehr, sehr schön ist. Und jetzt bist du endlich mal mit dabei, weil wir aber auch auf deine Expertise quasi vertrauen, Sascha.
Oha.
Heute bei diesem Podcast. Also nicht, dass wir auch gewisse Expertisen besitzen. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir nichts zu dem Thema sagen können, aber du bist ja schon, ich sage jetzt mal, ein richtiger Filmbuff, wenn man das so nennen kann.
Ja, manche würden das sagen, ja.
Ja, du guckst quasi fast schon eine ungesunde Menge an Filmen pro Tag, pro Woche. Also zumindest pro Woche, wenn ich so mitbekomme, was du teilweise auf Twitter teilst, da wird mir echt schlecht, weil so viel habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen an Filmen. Also das ist wirklich eine Menge. Und deswegen haben wir dich aber auch heute hier eingeladen, weil wir über das Thema Filmsoundtracks sprechen möchten. Bevor wir das aber tun, und ich finde es irgendwie lustig, dass in den letzten 2 Jahren so viel quasi zum Thema Film auch in der Musik rausgekommen ist, wollen wir aber erstmal natürlich über die New Releases sprechen. Und wir fangen jetzt erstmal mit quasi filmisch an mit der Band Knocked Loose, die jetzt gerade ihre neue EP veröffentlicht haben, A Tear in the Fabric of Life. Und ich fange direkt mit Sascha an. Sascha, du hast den Kurzfilm zweimal gesehen, hast du gesagt?
Ja, genau. Ich habe gesehen, dass sie die EP released haben. Das kam ja relativ kurzfristig, wenn ich mich da recht erinnere. Ich glaube,
Ja.
der Frontmann, der hatte auf Twitter nur irgendwie sein Profilbild in ein rotes Fabric geändert und alle so, ah ja, a different shade of red kommt jetzt. So.
Ja.
Naja, und irgendwie 2 Tage später kam die EP dann auch schon. Zusammen mit dem 21-minütigen Kurzfilm, der direkt dazu kam. Und ich habe mir den direkt gegeben, weil ich das halt eh irgendwie interessant fand. Also grundsätzlich, es kam ja, boah, ich weiß nicht mehr, wann genau der Machine Gun Kelly Kurzfilm kam.
Boah,
Aber
ja.
da musste ich direkt dran denken, so dass, weil er hat ja auch einen Film gemacht über sein Album. Und also A Tear in the Fabric of Life. Das ist jetzt was ganz anderes. Also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber das ist so eine Stop-Motion-Geschichte, die sehr, sehr düster ist und sehr unangenehm anzusehen. Und es erzählt auch, also es ist halt nicht so storymäßig durchstrukturiert, wie jetzt das, was Machine Gun Kelly gemacht hat, um den Vergleich nochmal zu ziehen. Aber es erzählt schon irgendwie eine Geschichte über, ich würde jetzt, wenn ich interpretieren müsste, irgendwie was über Tod sagen.
Okay, über Tod. Finde ich jetzt nicht unpassend zu der Musik. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch reingehört und dann habe ich gehört, dass am Anfang es beginnt irgendwie mit einem Autounfall oder so. Wie war das für dich, Mike? Was hast du so mitgenommen von der EP?
Ja, also wieder Classic Knock Loose, ne? Also richtig schön aufs Maul. Ich bin vorhin auch noch einkaufen gewesen und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber beim Einkaufen Kopfhörer auf und dann sich einfach ganz, ganz unangenehm fiese Mucke reinziehen, während man so am Tee-Regal steht und dann checkt, was man gerade so für einen grünen Tee oder so sich in den Einkaufswagen schmeißen könnte. Dabei dann Knock Loose zu hören, ist schon übel. Und ich finde,
das ist ein Erlebnis, ne?
Das ist ohne Scheiß. Also was, ja, aber
fehlen einem die Worte einfach.
Da fehlen einem die Worte. Den Kurzfilm, der, also vom Stil her hat mich das so ein bisschen tatsächlich an so Tool-Videos erinnert, finde ich. Also es hatte halt so einen fiesen, unangenehmen, düsteren Vibe, auch von der Machart natürlich. Und die EP musikalisch auch weniger straighte Songs, sondern viel, ich würde es jetzt nicht experimentell nennen, aber da passiert sehr viel drin und das finde ich interessant und ich bin sowieso auch Fan von EPs. Ich mag es, wenn es auch einfach mal ein Ticken weniger Laufzeit ist, dafür kann man sich das dann 2-3 Mal mehr anhören, ne, in der Zeit und hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Tilo, du so als begeisterter Vollassi, was sagst du dazu? Ist so Mucke für den Pit oder ist das eher so, das hörst du dir an, wenn du keinen Bock auf Pit hast?
Entschuldigung, ich musste gerade einen Schluck Kaffee trinken. Denn so krass bin ich heute unterwegs. Das ist so Strickmusik.
Das ist so Strickmusik, sagst du.
Was
strickst du da so
bei Pullover?
Pullover, ja.
Nee, so, ich stricke so kurze Bollo-Assi-Jogginghosen.
Diese komischen Mesh-Shorts von damals mit diesen,
genau. Die stricke ich dabei.
Alles klar, also Musik zum Stricken, ja. Was ich total unangenehm finde, um nochmal kurz was einzuwerfen, es gab an irgendeiner Stelle, ich weiß jetzt gerade nicht mehr den Song genau, wo so eine Frauenstimme sowas ins Ohr flüstert und es ist halt super unangenehm laut, aber halt geflüstert und ich hasse ASMR. Wirklich, ich finde das unglaublich unangenehm. Und dann habe ich halt die EP gehört, als ich an dem Tag danach irgendwie im Fitnessstudio war und du stehst halt gerade dabei, bist da voll die Übungen am Drücken, ne? Und dann kommt auf einmal diese Stimme, die dir dann so ins Ohr flüstert mit diesen Geräuschen von den Lippen, die machen, wenn du dann so, boah, nee.
Ich wäre am liebsten flüstern boah. Generell voll schlimm.
Ja, aber das war auch so unglaublich nah am Mikrofon und unglaublich compressed, damit es halt so wirklich laut, boah, nee.
Da hat sie die Zunge im Ohr quasi.
Ja, so ungefähr, ne? Also da gibt's halt Situationen, da ist halt ganz cool. Ja, aber muss halt nicht sein, wenn du gerade irgendwie Brust trainierst oder so, keine Ahnung.
Dafür fand ich dieses Beatles-artige Sample, was hinter irgendeinem Song ist, fand ich eigentlich ganz nice gewählt. Sowas finde ich immer.
Aber das ist ja fast schon ein Trope bei denen, ne? Also die haben ja auch bei Dead Ringer vom ersten Longplayer ja auch so einen Song eingeworfen. Irgendwo bei The Different Shade of Blue war auch sowas drin. Also ist irgendwie das haben die immer wieder drin. Und lustigerweise, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, wenn du das Intro hörst zu der EP jetzt, dann klitscht er durchs Radio und dann kommt auch dieser Song von Dead Ringer irgendwann im Hintergrund, dieser alte Oldie. Musst du mal drauf genau auf achten.
Kleines Easter Egg.
Ey, voll, voll.
Kurz vor Weihnachten.
Kurz vor Weihnachten, als hätten sie uns, ne, als würden sie uns ein bisschen was bescheren wollen. Dann, um mal weiterzukommen,
Ich hab noch was. Ja, also es hat von euch wirklich keiner das Video gesehen, also den Kurzfilm.
Ja doch, der Mike, doch, oder?
Achso, okay, das habe ich gerade falsch verstanden. Der Typ, der den gemacht hat, ne, ich weiß, es ist jetzt richtig krasse Trivia am Rand, der hat auch für mich Sugar ein Musikvideo mal gemacht, und zwar das zu I Am Colossus. Und wer sich das anguckt, das hat Ähnlichkeiten. Also das ist exakt der gleiche Stil. Und das fand ich noch sehr interessant.
Okay, cool. Ja, siehst du, dafür haben wir dich hier, für solche Trivia-Filmfacts, weil, ne, so, das wäre uns vielleicht nicht aufgefallen. Aber ich wollte weitergehen zum nächsten Veröffentlichung, die heute gedroppt ist. Natürlich, ihr, die ihr das hört und jetzt gerade vielleicht zum ersten Mal diesen Podcast auch hört, wir nehmen immer freitags auf und ihr kriegt das Ding dann immer den Mittwoch danach zu hören. Und heute am 22. ist auch die neue Platte von Don Brocco gedroppt, Amazing Things. Und die sind ja schon, ja, ich sag mal, die haben ja besonders Pech aktuell irgendwie mit ihrer Veröffentlichung von Amazing Things. Tilo, hast du mitbekommen, was da abging?
Nee, ich wollte nachfragen. Ich bin auch gerade völlig verwirrt, weil ich habe jetzt die ganze Zeit die Endorphins-EP gehört. und dachte, das ist denn der neue Scheiß. Und dann war ich so, warum, die wollen noch ein Album releasen, warum hauen die jetzt eine EP raus? Ich hab's gar, ich check gar nichts mehr.
Ja, also sie, also Endorphins ist von diesem Album, das hast du richtig erkannt. das Amazing Things heißt und das heute rausgekommen ist, was auch eigentlich, also zumindest digital heute rausgekommen ist. Eigentlich sollte jetzt auch Pre-Order für Vinyls und Kassetten und hast nicht alles rausgegangen sein, schon längst. Aber sie mussten das jetzt schon, ich glaube, zum zweiten Mal verschieben, zumindest die physikalische Fassung und die digitale hatten sie bereits, also generell die Veröffentlichung haben sie auch schon einmal verschoben gehabt, wegen Lieferengpässen und sonst irgendwas. Aber dann wende ich mich jetzt an Mike und hoffe, dass er was noch dazu sagen kann.
Aber ja, ich wollte nur einstreuen, so, das sind ja 5 Songs, ja, die ja auch auf dem Album sind. So, ne? Und es ist doch jetzt das Video auch zu Endorphins rausgekommen.
Das ist richtig. Das hast du gesehen.
Das versuchst du dich gerade aus der Scheiße rauszuziehen.
Ja, ganz ehrlich, wenn diese Band nicht in der Lage ist, einfach mal ein Album vernünftig zu releasen, ist das doch nicht meine Schuld.
Oder hast du 12-mal denselben Song gehört und dachtest irgendwann, das ist aber ganz schön
kreativ. Nein, die Endorphins EP sind ja 5 Songs. Das ist ja One, Two, Prince und Manchester Bla und Uber und so.
Ist ja, ich glaube, das ist einfach, wenn du das auf Spotify hörst, ich finde die Bezeichnung auch immer schwierig, weil die dann die letzte Single quasi als EP, also so eine Art EP zeigen und alles, was davor rausgekommen ist, fällt dann da drunter, aber letztendlich gehört es ja zum Album dann dazu.
Genau, und ich bin voll drauf reingefallen.
Ja. Ha, genau, für solche Leute machen die das, Tilo.
Das Video ist allerdings klasse. Also, erzähl, wieder mal.
Jetzt bin ich gespannt, erzähl.
Naja, es ist ist so ein bisschen das Setting von dem One True Prince Video. Ist das das, wo die in diesem weitläufigen Gelände quasi sind?
Ja. Diese Berglandschaft war das ein bisschen, ne? Oder Hügellandschaft.
Ja, und dann verwandeln sie sich in Power Ranger und kämpfen gegen Ninjas.
Also finde ich auf dem Papier nicht schlecht, aber kann
du
ich mir halt
auch... Du sagst das so, als ob das völlig unspektakulär wäre irgendwie. So.
Nein, so sollte es nicht rüberkommen. Nee, es sollte mehr diesen gewissen Humor, den Don Brocco-Videos immer haben, einfach hervorheben. Also weil es halt so random ist irgendwie. So.
Ah ja, hat klar. Da keiner mit jetzt, gerechnet.
Ja. In diesem Video sind es jetzt Power Ranger und die kämpfen da. Also nein, ist super actionreich. Ganz viele Special Effects und so ist witzig.
Auch mit so fiesen Explosionen wie damals beim
richtig Power Ranger. Geil im Hintergrund, ja.
Oh, nice. So,
richtige Kack-Explosion im Hintergrund auf jeden Fall. Nee, das hat mich gut unterhalten. Sollte jetzt nicht falsch rüberkommen.
Okay, hat sich gut unterhalten.
Entschuldigung, Brocco.
Ja. Herr Don, Entschuldigung, Herr Brocco, das tut mir leid.
Genau. Ja, aber die Platte, die sollte ja, glaube ich, im September schon rausgekommen sein.
Die sollte schon im September
rausgekommen. Dann mussten die das Ganze aber verschieben, weil wegen Vinylstau, nenne ich das jetzt mal, oder die Vinylkrise. Da passiert gerade eine ganze Menge oder passiert eben nicht, das ist das Problem. falls ihr irgendwie Schallplatten gerade auch vorbestellt hattet oder so, dann habt ihr es mit Sicherheit mitbekommen, dass ihr da aktuell etwas länger drauf warten müsst. Und nicht nur ihr, sondern auch die Bands und Labels und alle, weil einfach gerade zu viel gepresst wird und die Presswerke einfach da ein bisschen überfordert sind. Und also die haben jetzt auf jeden Fall den Release, glaube ich, Richtung, ist das für Ende Januar schon wieder verschoben.
Ja.
Und das war relativ spät. Genau, ja. Und die hatten halt dann auch eine Rundmail geschickt. Also es gab dann halt so ein Order-Update, wo dann halt auch ganz also explizit drin stand, jo, wir könnten natürlich jetzt auch das ganze Album inklusive auch den digitalen Release verschieben, aber das ist halt ja auch scheiße. Vielleicht verdienen die dadurch mehr Geld, weil dann halt alle darauf warten und dann ne irgendwie das einen größeren Impact hätte. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Aber sie haben es halt dann jetzt trotzdem heute an diesem Freitag gedroppt.
Genau.
Und es ist interessant. Also ich hoffe, nicht zu viel vorwegzunehmen, aber eventuell sprechen wir da in naher Zukunft auch nochmal explizit darüber, über diese Thematik. Aber das ist auf jeden Fall gerade ein großes Problem im Musikbusiness, sage ich mal. Hm. Weil physische Releases natürlich eigentlich ganz gerne verkauft werden sollen, ne, weil da mehr dran verdient wird, aber es ist halt einfach schwierig, dran zu kommen oder sie zu produzieren.
Ja. Sascha, also hattest du in die Songs oder das Album schon reingehört? oder hast du zumindest die Singles die angehört? Was sagst du darüber? Wie war dein Eindruck?
In Don Rocco? Also ja, ich habe die die Endorphins habe ich auch gehört, aber auch nur den einen Song und weiß nicht, also es ist irgendwie nicht so meins. Also ich habe da auch ehrlicherweise vorher, ich hatte nie so den Draht zu dieser Band, aber das Erste, wo ich dran denken musste, war so ein bisschen so That's the Spirit von Bring Me the Horizon. So, also diese Vibes hatte der Song zumindest irgendwie.
Okay.
Mir ist aufgefallen, ich tue mich einfach immer schwer mit Refrains, die so komplett mit Kopfstimme gesungen sind.
Ah, echt? Bist du da kein Fan von?
Ja, weil das live immer scheiße ist.
War das live also scheiße?
Ich
kann mich da gar nicht dran erinnern.
Nee, es kommt ja einfach nicht rüber, wenn du live Kopfstimme singst, also so viel. So, das ist ja einfach total dünn.
Ja,
also ich finde, das wirkt einfach gar nicht und das macht für mich dann gerade in einem Refrain einfach auch nicht so viel Sinn. Aber ich erwische mich halt immer dann dabei, dass ich sowas höre und mir sofort denke, ach, das ist live bestimmt scheiße.
Aber hast du dich schon mal live gesehen?
Ja, ich glaube, ich habe dich schon mal live gesehen.
Ich nehme mich auch zweimal. Ich fand das eigentlich aber auch immer sehr gut, muss ich sagen. Also die kriegen das live ganz gut hin.
Ja, vor allem der Drummer. Ich bin sehr beeindruckt darüber, dass der Drummer halt spielt, Schlagzeug spielt und halt auch verdammt gut singen kann. Also es ist wirklich ein sehr guter Musiker da, was du da hast.
Und mir ist aufgefallen, die arbeiten ganz viel mit so Catchphrases. Also irgendwie so eine Zeile, die dann halt super oft wiederholen und so.
Ja.
Das ist mir aufgefallen.
Hab ich noch gar nicht drauf geachtet. Muss ich mal.
Ja, achte mal drauf beim Hören. In voll vielen Songs ist es so. Also es scheint so ein Stilmittel zu. Ich meine, ist ja ein poppiges Stilmittel.
Ne, man sagt ja immer, Wiederholung zementiert quasi eine Aussage in einem Song oder ist gewünscht. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, Amazing Things, genau. Dann gehe ich jetzt mal weiter und das ist wie die Faust aufs Auge. Dieses Album ist gedroppt und wir hatten uns für diese Folge quasi überlegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das gar nicht bewusst, dass dieses Album gedroppt ist oder kommt. Und auf einmal war es da und ich so, boah, das ist ja schon hier. Von Ice Nine Kills, Welcome to Horrorwood, The Silver Scream 2. Und das ist eigentlich ein wirklich fantastisches Album. Ich habe es wirklich sehr, sehr oft gehört in letzter Zeit. Und da gibt es so viel, was man eigentlich entpacken könnte und aufdröseln könnte. Aber weil das halt ein Album ist, wie quasi sein Vorgänger, The Silver Scream, was sehr auf Filme basiert, möchte ich auch ganz gerne, dass der Sascha hier jetzt mal das mal loslegt. Und Sascha, jetzt hau mal einen raus. Ich bin mal gespannt, was du uns dazu erzählen kannst im Endeffekt.
Ja, also ich bin auch seit Silver Scream bin ich auch großer Ice Nine Kills Fan. Die waren vorher nicht so bei mir auf dem Radar irgendwie. Ich weiß, sie haben davor irgendwie ein Album gemacht über Bücher.
Genau.
Also, ist halt nicht so cool. Ne? Aber
ich meine, du bist ja auch Filmbuff und nicht kein Buchbuff, so nach dem Motto, ja.
Ich wollte gerade fragen, wie würdest du dich da jetzt rausretten? Also?
Nee, ich hab auch Bücher gelesen, einfach. Es ist auch okay. egal, das ist einfach Scream 2, Welcome to Horrorwood. Ich war vor dem Release des Albums kam ja schon einige Videos raus, die auch meiner Meinung nach sehr cool waren. Und ich hatte sehr große Angst davor, dass die ohne Musikvideo nicht funktionieren, wenn ich ehrlich bin. So, weil das ist ja schon sehr alles so auf. Also für die es nicht wissen, Ice Nine Kills haben auf dem Album und auf dem Vorgängeralbum Songs gemacht und diese Songs immer einem bestimmten Franchise oder einem bestimmten Horrorfilm gewidmet und halt so ein bisschen die Handlung oder die Essenz von dem entsprechenden Film oder dem Franchise wiedergegeben. Und dazu haben sie halt entsprechende Musikvideos produziert, die auch sehr gut produziert sind und dementsprechend natürlich auch so eine Visualität geben. So, und ich hatte echt die Befürchtung, dass das halt nicht funktioniert, wenn ich das jetzt nur im Auto höre. Aber es funktioniert. habe ich mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Wie habt ihr das Album denn überhaupt gehört? Also ich habe mir vorgenommen, dass ich das ganze Album höre und versuche zu erraten, über welche Filme sie da singen. ich weiß nicht, ob ihr das auch so gemacht habt oder ob ich nur seltsam bin. aber
ich einfach seltsam. <So.
lacht> Ja, weiß nicht. Was sagt ihr denn?
Ich fand's total schwierig, einen Zeitpunkt beziehungsweise ein Setting zu finden, um dieses Album zu hören. Also ich glaube, das
war nicht in Stimmung.
Nein, das Ding ist, du musst die Eisnein Kills Sachen irgendwie so bewusst hören, um das alles zu verarbeiten, was da passiert. So.
Ja,
also
ja,
das ist jetzt nichts, was du so nebenher beim Einkaufen zum Beispiel hören kannst. So.
Ne, Mike?
Ne? Boah, besser nicht.
Beim grünen Tee zum Beispiel.
Voll stressig. Also ich glaube, dann sieht mein Einkauf auch echt wild aus, wenn ich das beim Einkaufen höre. Oder ich, keine Ahnung.
Ne? Ganz viele Küchenmesser.
Und so. Man muss das einfach total bewusst hören, finde ich.
Ja.
Und es ist halt, also wenn das nicht alles schon, also wenn die einzelnen Songs keine Referenzen zu Filmen wären, dann müsste man eigentlich dieses Album verfilmen. So.
Ja, ja. Mike, wie siehst du das? Wie hast du es aufgenommen?
Ich hab's leider heute zum ersten Mal gehört. Und ich hab auch keine Zeit einfach gehabt. Das okay. ist ja auch so eine Platte, wie Tilo gerade gesagt hat, da musst du dir einfach auch mal einen Moment für nehmen. Und ich wusste, ich muss es mir bis heute mal angehört haben. dementsprechend lief es dann heute so ein bisschen bei der Arbeit. Ich fand es insgesamt auf jeden Fall wieder sehr spannend und hatte auch einige Momente, wo ich aufgehorcht habe, ne? Also wo die mich dann auch so ein bisschen aus diesem Arbeitsflow so rausgezogen haben, wo ich dann auch schmunzeln musste. Ein Beispiel ist, wie heißt der? Worst Vacation.
Worst Vacation, ja.
Genau, ja, eine Worst Vacation zu Hostel, der sehr Rammstein-artig geschrieben ist.
Ja.
Wobei ich da auch so ein bisschen, also ich bin ja auch großer Filmfan und Hostel ist ja in Tschechien, glaube ich, angesiedelt.
Ah, Slowakei eigentlich, ne?
Slowakei, genau. Also passt, weil das halt sehr deutsch gemacht ist, passt das halt nicht so richtig, finde ich. Ich weiß nicht, wie eng die das nehmen oder wie eng ich das nehmen sollte, aber ich finde, da hinkt der Vergleich so ein bisschen.
Ja, vielleicht das ist das Ding. Ich habe Hostel zum Beispiel nie gesehen, weil ich einfach Horrorfilme nicht gucken kann. Und vor allem Hostel nicht. Ich kenne nur Szenen und das hat mir schon gereicht. Aber Hostel, was ich jetzt,
ist ein ganz schwieriger Film, ey.
So, und das Ding ist halt, ich habe jetzt hier anscheinend drei Leute gesehen, die sitzen, die ihn gesehen haben. Hat es wirklich gar keine Verbindung, dieses Deutsche zu diesem Film? Weil es ist halt so oft in diesem, die haben einen deutschen Akzent, wenn die Englisch sprechen in dem Song. Die haben diese komische Bahnansage, der Zug von Stuttgart nach Bratislava geht irgendwie auf Gleis so und so. Immer wieder deutsche Wörter, die reingeworfen werden. Das kannst du mir nicht erklären, dass die so schlampig gearbeitet haben. Da muss irgendwie ein Grund sein.
Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob nicht einer von den Mördern, die da in diesem in dieser, ja, wie nennt man das jetzt?
Hostel.
Ja, es geht ja darum, dass Touristen quasi in so eine fabrikartige Location gelockt werden, um da halt zerschnetzelt zu werden, so. Und
klar.
Ich weiß gerade nicht, ob die Mörder quasi einfach einen deutschen Hintergrund haben oder so, oder ob die Touristen sogar das waren Amerikaner. Also eigentlich, ich habe den aber auch schon lange nicht mehr gesehen, aber ich habe da halt irgendwie, der erste Moment war, naja, das spielt halt in Osteuropa. Und da fehlt mir so ein bisschen der Vergleich mit Deutschland irgendwie, die Verbindung.
Das reicht uns nicht.
Aber was ich trotzdem dazu sagen will, ist, selbst wenn das jetzt irgendwie hinken sollte, ich werde das nochmal nachprüfen, es ist interessant, wie man mit einfachen Mitteln diesen Rammstein-Sound dann trotzdem erzeugt. Ne? Also es ist halt eine sehr einfache Formel und es funktioniert halt gut. Also es ist kein schlechter Song.
Nee, voll nicht.
Und es ist auf jeden Fall ein Album, da passiert so viel krasser Scheiß wieder und es hat eine sehr gute Verbindung zueinander. Also es ist quasi, es hat einen sehr guten Flow, dass eigentlich jeder Song miteinander gut verbunden und harmoniert wird. So.
Ja. Sascha, wie hast du noch irgendwas da hinzuzufügen? Auch so vielleicht zu Hostel? Kannst du uns da irgendwie aufklären?
Naja, so Hostel ist jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm.
Okay.
Ja. ich hab den mal gesehen, aber genaue Hintergründe, deswegen kann ich auch nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, wie Mike das schon gesagt hat, dass einer von diesen Mördern, es geht ja darum, dass sich da quasi reiche Leute kaufen sich Leute, die in diesem Hostel festgenommen werden, um sie zu töten und zu foltern. Ne? Das ist ja prinzipiell so ein bisschen die Essenz von Hostel. Und es kann natürlich sein, dass da ein Deutscher dabei war oder sowas. Aber vielleicht sollte der Film auch einfach diesen harten deutschen Sound haben, diesen Rammstein-mäßigen, also weiß nicht.
Ja. Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin auch sehr begeistert, auch einfach davon, so ein bisschen vom Storytelling oder generell auch diese Präsentation. Es ist sehr theatralisch, es ist sehr dramatuös, wenn man es dramaturgisch, keine Ahnung. Was ich halt immer schon bei Iceland Kids geliebt habe, ich höre die halt auch schon seit The Predator Becomes the Prey und auch das war auch schon bei dem Every Trick in a Book, so hieß das Album vor dem ersten The Silver Scream. Es ist immer sehr... Ein Kollege von mir meinte, das ist Panic at the Disco of Metal. Finde ich nicht ganz weit hergeholt, den Vergleich tatsächlich. Mhm. Was ich, eine Sache, die ich ganz gerne auch mit euch kurz diskutieren würde, da hatten Sascha und ich uns schon mal drüber ausgetauscht, geht's um den Film Rainy Day. Und bis jetzt war ja eigentlich so, gut, das ist jetzt bei dem Album vielleicht auch nicht mehr so ganz richtig, aber eigentlich ging es ja hauptsächlich um Horrorfilme, auch auf dem ersten Album schon. Wobei da auch schon was wie The Crow zum Beispiel dabei war, was jetzt nicht unbedingt als Horrorfilm zählen würde. Aber Rainy Day ist ja, ja, Resident Evil, ist das jetzt ein reiner, ist das jetzt noch ein Horrorfilm, ist das ein Actionfilm, ist es überhaupt ein Film, der so Gewicht haben könnte, wie jetzt zum Beispiel auch ein, keine Ahnung, Halloween oder Nightmare on Elm Street oder Freitag der 13. Seht ihr das, würdet ihr das anders sehen oder ebenfalls sehen, dass es halt irgendwie schon passt oder nicht passt? Mike oder Thilo?
Ja, also in der, ich sag mal, groß gesagt in der Popkultur auf jeden Fall, weil Popkultur beschreibt jetzt hier halt, ne, das Videospiel-Franchise und was daraus entstanden ist. Da in jedem Fall. Leider hat die Filmadaption das Ganze halt in so eine, also sehr schnell mit dem ersten Film noch nicht so ganz, aber spätestens ab dem zweiten wurde es dann schon sehr actionlastig. Dass das dann natürlich so ein bisschen verwässert ist, aber im Allgemeinen, wenn du die Grundstory von Resident Evil nimmst und auch das erste Spiel und eigentlich bis zum vierten, dann ist es auf jeden Fall reinster Survival-Horror, also es passt definitiv.
Ja. Sascha, du warst ja ein bisschen zweigeteilt bei dem Song. Du fandst den Song gut, aber du fandst die Auswahl des Films irgendwie nicht so gut, hast du gesagt, ne?
Ja, also prinzipiell genauso deswegen, weil du hast in den anderen Songs hast du halt wirklich Filme, so. Und wenn du halt sagst, du nimmst Resident Evil als Franchise, dann muss ich Mike recht geben und sagen, ja, Resident Evil ist auf jeden Fall ein Horror-Franchise. Wenn wir jetzt also die Spiele nehmen und Teil 5 und 6 vielleicht mal ausblenden, dann ja, auf jeden Fall. Aber wenn wir die Filme nehmen, das ist halt, also dem ersten gebe ich noch so ein Action-Ding, das ist okay, aber das andere, das ist, also 7 Stück gibt's davon übrigens.
7 Stück, Alter, das ist ja schlimmer als The Fast and the Furious.
Oh. Ja, und die sind, und das ist halt wirklich Trash teilweise. Und kleiner Fun-Fact da am Rande, der Regisseur von den meisten dieser Filme, das ist Paul W.S. Anderson, und der ist mit Mila Jovovich verheiratet, also der Hauptdarstellerin dieser Filme. Ich will jetzt da irgendwie nichts behaupten, so, aber das spielt da vielleicht auch so ein bisschen mit rein. Ich fand die Auswahl da nicht so geil. Also der Song finde ich umso besser. Der hat zwar so ein paar, der hat so Elektro-Vibes an manchen Stellen. Und das weiß ich nicht, ich finde, der geht gut nach vorne, ne? Der kann was. Ja. Also das gefällt mir.
Ja.
Ja, ich habe übrigens, du wirst es wahrscheinlich weitermachen, aber ich glaube, dieser Fun Fact ist gehört hierhin und nicht in die nächste Folge, weil da interessiert es, glaube ich, keinen mehr. Ich habe jetzt mal ganz schnell Wikipedia aufgemacht. Ich will wissen, was jetzt mit Hostel abgeht. Ich zitiere mal ganz schnell. Paxton wird gefangen genommen, um ebenfalls zu Tode gefoltert zu werden. Zunächst gelingt es ihm, seine Folterung zu verzögern, da er auf Spanisch an das Gewissen seines spanischstämmigen Peinigers appelliert. Jetzt kommt, in Klammern, in der englischen Originalversion ist es ein deutscher Peiniger, an dem Paxton in Deutsch appelliert. Sprich, wir konnten das nicht wissen, aber alle anderen dachten, das wäre ein deutscher Mörder.
Ja. Toll. Mensch, ich freue mich immer, wenn Deutschland erwähnt wird. Das passt immer so schön. Jedes Mal. Ja, aber danke für den Hinweis noch, Mike. Jetzt stammen wir wenigstens nicht ungebildet.
Wobei die osteuropäischen Länder auch nicht gerade glücklich über das ganze Franchise sind, weil natürlich alle denken, dass da halt seltsame Dinge passieren.
Kann ich verstehen. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass Osteuropa unter solchen Filmen oder solchen Franchises leiden. Aber es ist natürlich auch eine sehr amerikazentrierte Filmbranche, die ich jetzt einfach mal lieber, die da auch da benutzt wird in den Songs. Ne? Zu guter Letzt vielleicht noch zu sagen, es ist ein super Album, das können wir, glaube ich, alle so ein bisschen unterschreiben, das muss auf jeden Fall angehört werden und vielleicht nochmal auch an die Zuschauer nochmal gerichtet, jetzt im Prinzip auf Einstein Kills, was war denn so euer Lieblingssong vom Album? Wie hat er euch gecatcht? Warum hat er euch gecatcht? Wie steht ihr da auch so ein bisschen zu dem Kontext quasi zu? Kennt ihr den Film? Findet ihr den Film gut? Lasst mal einfach hören, was ihr dazu zu sagen habt zu dem neuen Album Welcome to Horrorwood, The Silver Scream 2 von Einstein Kills. So, und ich habe ja gerade schon gesagt, es hätte wirklich kein besseres Album jetzt vor dieser Folge halt rauskommen können als dieses Album, weil wir natürlich heute über Film-Soundtracks reden wollen. Und deswegen ist ja Sascha auch hier. Ich glaube, ich reibe es jetzt gerade schon das dritte oder vierte Mal in dieser Folge. Ins Ohr.
Hallo,
genau, da ist doch mal der Sascha. Der
Sascha ist übrigens auch da.
Sascha ist übrigens auch da. Und bevor wir da so langsam einsteigen, also klar, ne, vielleicht mal kurze Erklärung, hatte ich eben angerissen. Sascha, du bist ja auch also ein wirklich krasser Konsument von Filmen und Serien, also hauptsächlich Filmen. Bist ein totaler, hast auch richtig Wissen über die ganzen Regisseure, was ich sehr beeindruckend finde. So tief befasse ich mich mit nichts, was ich irgendwie konsumiere. Du schreibst für das Filmmagazin Filmtoast, richtig? Ihr habt auch einen eigenen Podcast. Filmfrühstück, da warst du auch ein paar Mal schon mit dabei. Ich glaube, Donnie Darko hat so mitbesprochen.
Ja, genau. Film. Mhm.
Ja, und deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. Und mal so an euch, auch an euch drei jetzt. Was war denn so der letzte Film, den ihr gesehen habt? Also bei Sascha weiß ich's, aber du darfst es gerne nochmal sagen.
Also ich habe als allerletztes habe ich den Film Chaser geguckt. Das ist ein südkoreanischer Thriller gewesen.
Wow.
Der kam. Ja, nicht vielleicht nicht das, was man so erwartet jetzt, sag ich mal.
Aber das war dein letzter Film. Wie sieht's bei dir aus, Mike? Was hast du zuletzt geguckt? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ich gucke eigentlich auch sehr viel Filme, zuletzt eher weniger, aber ich war vor kurzem an meinem Geburtstag im neuen James Bond. Bin nämlich großer Fan des James Bond Franchises und war auch ziemlich gut angetan davon. Also ich war sehr glücklich, wie die Daniel Craig Era zu Ende geführt wurde.
Ist natürlich auch ein sehr ikonischer Film, wenn du auch über Soundtracks nachdenkst, ne? Jetzt definitiv. Nicht unbedingt in unseren Gefilden, aber der Soundtrack von Bond ist ja auch immer so ein Erlebnis gewesen. Man ist immer so ein bisschen drauf gefasst, so welcher Künstler macht das jetzt, wer ist jetzt gerade da involviert, und zumindest war das meine Auffassung immer früher irgendwann, dass es immer sehr, sehr interessant war für alle. Thilo, wie sieht's bei dir aus? Was hast du zuletzt geguckt? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, ich muss zugeben, dass ich Filme sehr häufig total nebenbei gucke, so. Also und hängen dann am Handy oder so. Das ist
am Handy, bist du wahnsinnig. Ganz schlimm.
Aber der letzte Todsünde. Film, der wirklich bei mir hängen geblieben ist, der ist gar nicht mehr neu, aber ich habe den erst sehr spät gesehen. Das ist Parasite. Den fand ich ziemlich geil.
Sehr guter Film.
Auch eine südkoreanische Produktion, ne?
Mhm. Genau. Also habe ich wirklich erst sehr spät geschaut. Und aber der fiel mir jetzt gerade ein. Der ist auf jeden Fall hängen geblieben.
Okay.
Wo wir gerade bei Südkorea sind, ne? Da müssen wir ganz kurz einwerfen. Sascha, was hältst du von Squid Game?
Oh, bitte, ja.
Oh, ja, ich hab's noch nicht ganz durchgeguckt, weil ich bin nicht so der Serientyp und ich guck Serien eigentlich immer nur mit meiner Freundin, nicht wenn ich alleine bin. Deswegen dauert das immer so ein bisschen, mal so eine Folge am Abend so. Aber ich find's bis jetzt sehr cool. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es so ein bisschen wie bei Saw endet und die ganze Message der Serie so ein bisschen unter dem, boah, guck mal, da werden Leute getötet, umgebracht werden, so irgendwie untergeht. Aber an sich gefällt mir das sehr cool, also das mag ich.
Ja, also bei dem Hype, der ja gerade auch auf TikTok und eigentlich überall ja da drum entsteht und tatsächlich auch jetzt Richtung Halloween, die ganzen Kostümhändler, ist ja kein Scheiß, ne? Die Kostümhändler machen oder verdienen sich da eine goldene Nase dran,
an diesen
türkisen Overalls und den diesen Werteranzügen da. Das ist völlig abgedreht und völlig also
wie bei Haus des Geldes früher, ne?
Ja, also ja. Also ich muss auch sagen,
die Saison nach Haus des Geldes war auch ein bisschen langweilig.
Ich hab die Serie jetzt komplett gesehen oder diese erste Staffel. Ich kann den Hype jetzt nicht so ganz verstehen, aber ich vielleicht auch, weil ich Filme wie Battle Royale zum Beispiel kenne und da vielleicht einen direkten Vergleich ziehe, was mir da besser gefällt. Aber ja, das ja.
Mein letzter Film, um das auch nochmal, also ich war auch zufälligerweise gestern noch im Kino und habe mir Dune angeguckt, ohne jetzt großartig darauf eingehen zu wollen, aber ich kann nur sagen, mich hat der Film wirklich geflasht. Also es war ein langer Film, der war arschlang, 2,5 Stunden, aber mich hat der wirklich, ich habe glaube ich kaum eine Sekunde meine Augen von der Leinwand wegnehmen können, weil es wirklich so bildgewaltig und so interessant war und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie damals als kleiner Junge im ersten Star Wars Teil, den ich gesehen hatte im Kino. Also so richtig großes, spektakuläres Kino, cineastische Riesenleistung, keine Ahnung, wie man es nennen möchte.
Ja, genau. Dune ist halt auch ein Film, der für die Leinwand gemacht ist. Also das ist so ein Teil. Ey,
voll.
Dass, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt und die Chance habt, den in einem Kino zu sehen, dann guckt den auf jeden Fall im Kino, bevor ihr ihn bei euch irgendwie auf dem PC-Screen oder auf dem Fernseher guckt. Also der ist im Kino, der haut einen schon um. Also es ist voll, schon bildgewaltig.
Lustigerweise, ich weiß nicht, Mike und Thilo, kennt ihr das Dune-Friend? Also kennt ihr Dune generell? Der Hintergrund, die Story so ein bisschen? Ja.
Ich habe mich gerade gefragt, den Film gab's auch schon mal, oder nicht?
Ja, es gab schon mal.
Sascha, wie viele Filme gab's davon? So ein Wüsten-Ding?
Ja. Wie viele gab's davon schon mal? Da gab's noch mehrere, oder?
Ja, also das Buch ist von 65 und ich glaube, genau in der Jahreszeit, ich glaube 74 hat David Lynch den Film das erste Mal verfilmt. Dafür hat er übrigens abgelehnt, Star Wars 5 zu filmen. Stattdessen hat er Dune gefilmt und wir können alle sehr froh darüber sein, dass er Dune gefilmt hat. Ja, und dann kam, glaube ich, in den 2000ern noch mal so eine Serie oder sowas dazu. Also das,
ja, ich kenne das als Serie, glaube ich.
Ja, also ja, es ist halt ein sehr, sehr komplexes Buch mit sehr vielen Seiten. Es sind, glaube ich, auch insgesamt 7 Bände, was auch so, ich sag mal so, Game of Thrones-artige Auswüchse hat mit verschiedenen Häusern und Planeten und das ist alles furchtbar politisch und mit ganz vielen Intrigen untereinander und sowas. Und das ist schon sehr groß und das, was Denis Villeneuve, also der Regisseur vom neuen Dune, jetzt quasi auf die Leinwand gebracht hat, das ist schon sehr beeindruckend.
Ja,
also,
ja. Aber worauf ich hinaus wollte, Thilo oder Mike, wisst ihr, wie, es gibt ja da diese Wüste und wisst ihr, wie diese Sandwürmer heißen, die da durch diese Wüste ziehen? Also das sind wirklich riesige Tiere.
Nee, aber ich kenne nur Tremors, den Angriff der Raketenwürmer.
Okay, ist vielleicht ein bisschen am Ziel vorbei, Mike. Also
ist aber nicht Kevin Bacon.
Der Wurm, der dadurch, oder die Würmer, die dadurch die Wüste ziehen, korrigiere mich, Sascha, wenn ich falsch liege, aber heißen Shai-Hulud.
Yes.
Und Shai-Hulud ist auch der Name einer bekannten Hardcore, Melodic Hardcore, Metalcore Band aus Amerika, die ich sehr, sehr feiere, auch immer noch.
Die habe ich auch mal gesehen auf dem Bandstream irgendwann.
Aber super krasse Band, also kann ich auch jedem empfehlen. Die haben quasi ihren Namen von diesem Buch, Schrägstrich-Film, Schrägstrich-Serie halt übernommen quasi. Und sehr, sehr cool. Deswegen, ich musste die ganze Zeit gestern, als die immer den Namen gefallen, da musste ich immer wieder über diese Band nachdenken. Weil ich wusste es lange Zeit nicht. Ich habe mit Dune auch nie Berührungspunkte gehabt. Das war jetzt das erste Mal, dass ich es gesehen habe. Und das war quasi die beste Einführung in das ganze Franchise, in diese Story, die man haben könnte. Der Film war wirklich, ich habe das schon gesagt, ich war sehr beeindruckt davon. Das hat mich wirklich geflasht. Ja. Was aber, wir haben jetzt ein paar Filme genannt, was ja aber zum Beispiel auch gerade bei Dune, aber was auch zum Beispiel bei James Bond ganz, ganz essentiell ist, ist natürlich auch Filmmusik. Also Film-Soundtracks im Sinne von, natürlich gibt es einmal so ein Score, sage ich jetzt einfach mal, der im Film mitläuft. Es gibt aber auch natürlich auch Songs, die mit dem Film assoziiert werden. Wie ist das, oder wie nehmt ihr das wahr? Ist das für euch so ein Nebenprodukt? Ich denke, beim Sascha ist auch so ein bisschen die Antwort schon klar, dass er das auch vollkommen aufsaugt, weil es dazugehört einfach zu seinem Being und zu seinem Job als Film-Reviewer. Aber ist das für euch was Entscheidendes, ein Key-Aspekt, den ihr für einen Film nicht missen wollt? Vielleicht auch Mike zuerst erstmal?
Es gibt auf jeden Fall, also ja, also mir ist die Musik und die Songauswahl in den Filmen sehr, sehr wichtig. Wahrscheinlich würde ein Film auch funktionieren, wenn manche Songs anders wären, sage ich jetzt mal. Es gibt aber auch Fälle, ich kann jetzt nicht den genauen Teil nennen, aber irgendein Jason Teil, also ja, aus Freitag der 13., ist zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, mal auf DVD erschienen, aber mit einem anderen Soundtrack oder so. Den Funfact führe ich jetzt gerade an, weil ich nämlich auch ultra viele so YouTube-Channels irgendwie verfolge und da entsprechende Videos gucke. Ich weiß gerade nicht, welcher Teil, aber da ist auf jeden Fall, ist es sehr markant, dass gerade bei dem Film der Soundtrack einfach völlig verkackt ist, weil das halt dann so Ersatzmusik ist und dass das dann halt, also ich meine, man setzt ja gewisse Songs auch in dem Moment ein, weil es halt so gut funktioniert. Also bestes Beispiel finde ich, weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, Departed unter Feinden. Mhm. Am Anfang hier Dropkick Murphys. Wie heißt der?
Der Shippin' Up to Boston.
Ja, yeah, genau. Mhm. Ne? Der quasi, ne? Also es geht ja auch so ein bisschen um irische Mafia und alles.
Das
ist einfach der ultimative Song dafür. Und wenn so ein Film mit so einem Song startet, dann hast du halt auch sofort Bock. Ne? Und da so ein Film beginnt halt auch einfach mit einem Feuerwerk und dementsprechend hat das halt für mich auch eine sehr große Strahlkraft.
Wie ist es bei dir, Thilo? Du sagst, du konsumierst Filme nur nebenbei, aber hast du auch irgendwie so einen Moment, wo du sagst, boah, geil, dass sie das mit eingebracht haben als Soundtrack, als Hörerlebnis?
Ich mag auf jeden Fall das Titellied von Forrest Gump.
Okay,
ein wunderbarer Film.
Kann ich mir, ja, also, wirklich. Nee, ohne Scheiß jetzt.
Also das ist ein Film, bei dem ich weine, auf jeden Fall.
Kann ich verstehen.
Ich überlege gerade, was ist denn das Titellied von Forrest Gump?
Ja, du kannst jetzt gehen, Mike.
Sascha, wie sieht's bei dir aus? Hast du so einen Soundtrack, den du einfach super krass findest, weil der, oder das ist überhaupt, oder auch erstaunlich, dass sie das mit eingebracht haben in den Film?
Ja, natürlich. Also es gibt eh ganz, ganz viele tolle Soundtracks, aber natürlich der nennenswerteste von allen ist natürlich der vom ersten Shrek-Film. Das ist einfach, ne, wenn Shrek am Anfang von Shrek 1 aus seiner Toilette, aus seinem Kunstloh rauskommt.
Ja.
Und dann Smash Mouth spielt.
Ja,
stimmt. Somebody once told me, dann bin ich sofort sold, ne. Also das ist, dann geil. Bin ich sofort dabei. Mhm. Also
es ist halt auch so ein heftiges Meme mittlerweile. Es ist unglaublich, was das ist. Die Band wäre nix, wenn es diesen Film nicht geben würde, sage ich euch ganz ehrlich. Und lustigerweise ist ja auch so, dass dieser Song auch eigentlich nicht für Shrek irgendwie oder nicht zusammen mit Shrek quasi irgendwie in Promo gegangen ist oder so, sondern für einen anderen Film. Für, wie hieß der noch? Der war mit Ben Stiller. Da haben die so ein Team von
Red Race, quasi, meinst du?
Bitte?
Meinst du Red Race?
Das war so ein, ja, mit Ben Stiller, wo es um so Superhelden ging, aber die waren halt keine wirklichen Superhelden. Das war so, boah, wie heißt der noch? Ich muss den raussuchen. Ich habe mich nicht drauf vorbereitet. Da war ich auch nicht drauf gefasst, dass Sascha jetzt das auch
droppt. Ja, aber denk mal drüber nach, weil bei Red Race, das ist halt auch so ein Road-Movie, auch mit Whoopi Goldberg und so. Das ist ein ganz krasses Casting.
Rowan Atkinson.
Ja, yeah, genau.
Ach, da war der Film auch, der Song auch
drin? Ja, ganz am Ende landen die.
Wie oft haben die denn diesen Song
gemacht? Ja, das ist auch so einer von diesen völlig vergessenen Filmen, die irgendwie trotzdem jeder möglicherweise kennt. Aber ganz am Ende, irgendwie ist da so eine Jagd nach Geld oder so. Und irgendwie die landen am Ende halt auf einem Smash-Mouth-Konzert und dann stehen die auf der Bühne mit denen und dann spielen die den Song. Das ist halt völlig absurd auch.
Es ist total absurd. Also, wie gesagt, dieser Song, es war ja auch irgendwie im zweiten Teil, Sascha, gab es von Shrek jetzt, sorry, nicht von Red Race, gab es ja auch das Smash Mouth Believer von wie hießen die noch? Von den Monkeys gecovert.
Ja, genau. Ja.
Junge. Auch super geil. Das ist aber auch wirklich diese Band und ach, keine Ahnung, das ist so ein Meme geworden mit Shrek und diesem All-Star. Ich gucke jetzt gerade mal nach, was das im Endeffekt für ein Film war, den ich da meinte, weil das lässt mich jetzt auch tatsächlich nicht in Ruhe.
Ist jetzt nicht auch der Sänger von Smash Mouth gerade ausgestiegen oder sowas?
Ja, der hatte auch irgendwie voll den Absturz auf so einer Live-Show oder so. Ich weiß es gar nicht mehr.
Also bin ich im Smash Mouth Game nicht drin, das kann ich nicht sagen.
Das habe ich auch nicht, aber das habe ich jetzt, weil das einfach das jetzt gerade auch als News rauskam,
passt das irgendwie. Also der hat irgendwie voll einen Absturz gehabt auf einer Live-Show und hat sich da auch echt wie die Sau benommen und keine Ahnung, es wurde wohl irgendwie auf eine Alkoholkrankheit so ein bisschen geschoben. Ich weiß es jetzt nicht, was da jetzt genau richtig war. Also das habe ich nur mitbekommen vielleicht. Ich habe den Film mal gefunden. Mystery Man heißt der Song. Der wird auch quasi in dem Musikvideo zu All-Star wird auch dann quasi Bezug auf diesen Film genommen, mit Szenen, mit Situationen etc. Wie das halt immer so passiert, dass die dann quasi so Szenen aus dem Film nehmen, den in das Video einbauen, das Video quasi dann versucht, auch solche Szenen nachzustellen, aber ja, niemals die Schauspieler aus dem Film im Musikvideo sind, weil das zu teuer wäre. Ja. Weißt du,
genau, ich habe ein geiles, ja? Ich hab ein geiles Guilty Pleasure auf jeden Fall, was das angeht.
Guilty Pleasure.
Ja, und zwar, also man kann den Künstler leider nicht mehr hören heutzutage. Aber das ist Sie sieht mich nicht von Xavier Naidoo. Das war nämlich der Titeltrack für den ersten verfilmten Asterix-Film.
Stimmt! Nein! Stimmt. Bullshit!
Was? Ja, echt doch. Jetzt?
Das ist in dem Musikvideo als Obelix.
Mhm. Ja, boah, ja, ja. Wahnsinn. Ach, in dem Realfilm meinst du? Oh, Gott. Das finde ich auch immer so ein. Oder lass uns da gleich drauf hin, weil ich habe auch noch eine Sache, die ich. Lass uns da gleich drauf eingehen. Ich habe noch eine Sache, worüber wir sprechen können. Aber wisst ihr, was mein, also wirklich, der mir am besten in Erinnerung geblieben ist, was Film. Also ich weiß nicht, ob es auch ein Film-Soundtrack ist, aber es war irgendwie eine Situation, wo ich mit unsere Musik irgendwie nicht klar kam, weil sie auf einmal erschienen ist. Es gibt den Film Notting Hill, kennt ihr den?
Ja, mit Hugh Grant. Ja.
Ich habe den damals in der Englischklasse in der Realschule gesehen.
Was war der Notting Hill? Ja,
so, wo er halt als Single quasi irgendwann so ein Kind kennenlernt und dem Kind halt irgendwie, keine Ahnung, dem es unterstützt und sowas. Und das war halt so ein Junge, der nur mit seiner Mutter gelebt hatte.
Ja, hey, das ist aber About a Boy.
Ist das About a Boy?
Ich wollte gerade sagen, war das
mit der Plot? About a Boy. Oh mein Gott, ich sag noch Dinge. Nein, About a Boy, ja, mit Hugh Grant, aber ist es auch Hugh Grant, ne? Ist das so richtig, ne?
Nee, ist About a Boy nicht mit
Doch, müsste auch Hugh Grant sein.
Ja, müsste auch Hugh Grant sein. War es About a Boy, genau. So, und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Irgendwie geht er dann zu einem Freund oder zu einem Freund der Familie oder sowas. Und die Familie hat irgendwie so einen pubertären Jungen. Und er wird dann nachher irgendwie hochgeschickt, um den Jungen, mit dem er halt immer so zu tun hat, halt abzuholen quasi. Und er steht dann in dem Zimmer und sagt dann so, ey, eigentlich ganz nett hier bei euch, so als Scherz, so typische Hugh Grant Art. Und du guckst, dann schwenkt die Kamera rüber zu dem Freund von seinem Typ da. Und im Hinteren hörst du halt einfach nur Breakstuff oder irgendwas von Limp Bizkit halt richtig laut. Überall an der Wand hängen auch so Limp Bizkit Poster, Korn, Slipknot und halt wirklich so richtig Generation X, frühe 2000er, so, weißt du, Bravo Starschnitt, Mike, was wir letztes Mal schon besprochen haben.
Geil.
Geilste Szene. Habe ich damals gar nicht so realisiert und habe dann irgendwann nochmal danach drüber nachgedacht, weil ich dachte so, ey, eigentlich voll bizarr, dass es so mitten im Film einfach gedroppt wird, so, ne? Was in der Szene halt tatsächlich ganz gut gepasst hat. Genau, was ich auch sagen, wo wir gerade bei Asterix und Obelix mit Xavier Naidoo kommen, was ich ja immer ganz interessant finde, ist, wenn für, egal ob es jetzt ausländische oder deutsche Filme, meistens sind es ja ausländische Filme, halt wirklich der Soundtrack auch geändert wird in Deutschland. Habt ihr das schon mal mitbekommen so? Also das wäre jetzt zum Beispiel Asterix so das erste Ding, aber es gibt ja immer so sehr lokalisierte Musik, die dann auch dafür rauskommt. Ich glaube, ich erinnere mich auch noch an so einen anderen Song. Ich glaube, war das nicht sogar mit irgendwie Dashboard Confessional und Juli, war das nicht auch für irgendeinen Film vorbereitet worden?
Hier
so?
Stolen, ne?
Ja, ja, um Gottes Willen. Das war auch so eingedeutscht worden, damit man irgendwie Bezug zu dem Ganzen hat, weil der Typ halt sonst zu unbekannt war für die ganze Chose.
Ich weiß nur, dass es 60 Versionen oder so von Frozen gibt.
Ja, das ist aber so ein typisches Disney-Ding, ne? Klar, die wollen das halt immer
in den einzelnen Sprachen rausbringen. Das finde ich aber auch verständlich.
Das finde ich auch verständlich, klar, für die Zielgruppe auf jeden Fall. Aber ich finde es halt auch immer lustig, wenn irgendwelche Erwachsenenfilme dann sagen, ja, wir müssen unbedingt irgendwas Deutsches reinbringen oder so.
Ja, ich finde das immer generell ein bisschen schwierig, weil so ein Soundtrack gehört ja auch so ein bisschen zur Kunst von dem Film.
Ja.
Und wenn so ein Regisseur hat sich ja auch irgendwas dabei gedacht, so, und wenn ich dann das einfach ändere, dann passt das ja auch teilweise nicht. Also ich weiß, die BBC, die haben, ich glaube 2014 oder sowas, haben die den Soundtrack von Drive komplett neu gescored. Also genau, also Drive ist ein Film mit Ryan Gosling, für alle, die es nicht wissen, sehr guter Film, sollte man sich ansehen.
Auf jeden Fall.
Die haben, also die BBC hat den Film also mit einem komplett neuen Score ausgestattet. Und da sind natürlich die Drive-Hardliner sind natürlich echt auf die Barrikaden gegangen, haben halt so gefragt, so, ey, was soll denn das? Ne? Also, weil das ist halt schon echt so ein Genre-Liebling von vielen Leuten, die den Film halt, also die sich halt auch die Jacke bestellen. Ne? In dem Film gibt es so eine sehr markante Jacke. Und wenn da dann plötzlich halt Bring Me the Horizon drin läuft, dann finden die das halt nicht geil. So, und das kann ich halt auch völlig verstehen.
Haben die dann auch Kawinski mit Nightcall rausgeschmissen?
Ja, die haben den kompletten Score haben die geändert.
Aber das ist doch gerade so ikonisch an diesem Film auch.
Ja! Das macht doch gar keinen Sinn. Ganz genau, das ist ja der Punkt, den ich versuche anzubringen.
Aber wisst ihr, was richtig abgefahren ist?
Richtig, jetzt bin ich schon.
Blair Witch Project? Habt ihr alle gesehen, hoffentlich, oder?
Nein, aber ich weiß, worum es geht, ja.
Okay, für die ihn hoffentlich dann, ne, oder warum auch immer nicht kennen, sagen wir mal so, Wackelkamerafilm, also Found-Footage-Style, drei Jugendliche, die im Wald verschwinden auf der Suche nach einer Hexe oder bei der Suche nach der Legende einer Hexe und verschwinden halt. So. Und Wackelkamerafilm, naja, liegt in der Natur der Sache, dass da jetzt kein Soundtrack irgendwie bei ist, weil das ist ja Found-Footage, also ne, einfach ein rohes Material, was vermeintlich irgendwie im Wald gefunden wird. Und zu diesem Film gibt es aber trotzdem einen Soundtrack und das haben die nämlich so geil aufgezogen. Ich wusste das auch nicht, das habe ich jetzt kürzlich erst entdeckt. Es gibt ein Soundtrack, der nennt sich Josh, der Typ heißt Josh, Josh's Blair Witch Mix und das ist so eine Art Mixtape. Da sind aber Songs drauf, die wiederum passend zur Stimmung des Films sind. Also das ist so, als wenn man quasi ein Auto gefunden hätte und da ist dann halt noch eine Kassette übrig geblieben und da sind dann halt so Songs drauf und da sind halt Bands wie Type O Negative zum Beispiel oder halt Skinny Puppy oder Bauhaus oder so, also viel so Post-Punk Doom-Kram. Und das fand ich halt auch krass, weil das ist halt nochmal ein ganz anderer Ansatz eines Soundtracks, weil das eigentlich nicht im Film stattfindet, aber mit dem Film zu tun hat.
Heißt das also im Umkehrschluss, dass quasi Guardians of the Galaxy die Feelgood-Version von Blair Witch Project ist?
Da musste ich gerade auch dran denken.
Wenn man so will, ja, und das hat sich ja auch ultra krass verkauft.
Ich habe halt nämlich gerade in mein trusty Kassettenregal hochgeschaut, hier was hier rechts oben rechts steht, und da lachen mich natürlich die beiden Guardians of the Galaxy Soundtracks gerade.
Der Awesome Mix.
Die übrigens, das ist hier, das kann ich euch ja sagen, weil ihr alle mit diesem Podcast vertraut seid quasi. Das war der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ich angefangen habe, Kassetten zu sammeln.
Krass.
Weil ich habe so den ersten Teil gesehen, fand's super geil, weil es war einfach so cool, ne? Er hat halt diesen geilen Walkman immer bei sich, der Star-Lord, und steckt da seine Kassette rein, hört er dann auf diesen Uralt-Kopfhörern halt diese 80er-Klamotte. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich echt geil und kannst den auch irgendwie besorgen. Habe ich über Accessible, da holst du dir eine CD, ja, weißt du nicht. Habe ich geguckt und dann hatten die es halt wirklich als Kassette bei Amazon, halt in der kompletten Case, so wie er das halt auch die ganze Zeit hat, mit diesen Kritzeleien oben drauf und sowas. Und hab gedacht so, eigentlich eine geile Idee. Könnte man ja eigentlich mal sammeln, so nach dem Motto. Und so hat das bei mir tatsächlich angefangen mit den Kassetten auch. Das ist ein super Soundtrack. Also das, keine Ahnung, wer den zusammengestellt hat, der hat da richtig Ahnung.
Mega geil. Aber passend zu Blair Witch noch gerade. Ich weiß nicht, Sascha, ob du zufällig diese Special Edition von Nosferatu kennst.
Von was? Welchem Nosferatu?
Ja. Pass auf, es gibt, weil wir gerade auch bei Type O Negative waren, es gibt tatsächlich, also Nosferatu von 22 ist ja ein Stummfilm.
Ah ja, den meinst du, ja.
Okay. Ja, genau, aber 1998 wurde der quasi, ich glaube, als Fernsehfilm oder so nochmal remastered und dann hat man einfach den Film genommen und dann einfach Type O Negative Songs darunter gelegt. Also ach, quasi, krass. Man hat das so, ja, man hat das so vertont, aber das funktioniert halt richtig, richtig gut, weil das halt auch zu dieser Stimmung einfach passt. Und ja, also das, keine Ahnung, das ist auch total abgefahrener Ansatz, einfach einen Film zu nehmen, einen Stummfilm, und dann legst du Musik drüber und dann funktioniert das auf einmal.
Also ich kenne den von 22, aber das mit Type O Negative höre ich gerade zum ersten Mal. Das klingt ja mega abgefahren.
Ich glaube, das gibt's sogar auf YouTube, weil das nämlich einer von diesen Filmen ist, die mittlerweile halt auch
Public Domain ist, ne?
Ja, genau.
Genau, weil der zu alt ist. Irgendwann verliert er sein Urheberrecht und geht in die öffentliche Hand quasi über.
Genau, der heißt halt Nosferatu The First Vampire. Ich glaube, das ist die Version dazu.
Geil, muss ich mir mal geben. Finde ich irgendwie geil zusammen. Vor allen Dingen Stummfilm zu nehmen, dann einfach Musik drunter zu legen. So nach dem Motto, ja, hey, jetzt kriegt er halt Ton. Also wirklich, wirklich krass. Jetzt haben wir aber auch ganz oft über erinnerungswürdige Sachen gesprochen. Ich möchte aber auch hören, weil ich jetzt auch keinen Plan da so wirklich habe, von Mike und auch gerne von Sascha. Und wenn Tilo auch was hat, natürlich auch Tilo. Aber habt ihr auch richtig beschissene Soundtracks? Halt so, wo du sagst, so, wer hat sich die Scheiße überlegt, so nach dem Motto?
Ich, wenn ich anfangen darf,
ja, natürlich.
Mir fällt sofort der Suicide Squad von 2016
aber ein. Da war doch 21 Pilots dabei,
Mike. Ja, das war auch mit das Beste an dem Film. Aber das Problem an diesem Film und an diesem Soundtrack ist einfach, es gibt ja den Ansatz, immer mal wieder Hits in so einen Song, in so einen Film reinzupacken. Es wird halt problematisch, sobald du halt anfängst, nur Hits in einen Film reinzupacken. Und du quasi mit jedem einzelnen Song, also quasi, es gibt, ich glaube, unter anderem Without Me von Eminem ist dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Okay.
Was? Und ja, und du hast halt nur solche Hits. Und das wird irgendwann, ist es halt auffällig. Und es lenkt auch irgendwann ab, weil die Songs dann mehr oder minder, also du merkst diesen konstruierten Ansatz, nämlich, hey, je besser der Soundtrack, desto besser muss der Film auch sein, was halt da auch nicht funktioniert offensichtlich.
Also, wenn es wohl nicht funktioniert hat, dann auf jeden Fall bei diesem Film.
Ja, und das ist mir auf jeden Fall negativ in Erinnerung geblieben, einfach weil das ja auch, also weil es gute Songs sind, aber einfach in dieser Zusammenstellung halt nicht funktioniert.
Aber ich finde es auch so krass, für so, soweit ich es noch richtig in Erinnerung habe, bei Suicide Squad war es auch so, dass sie so einiges oder ein oder zwei Songs da wirklich da auch zugeschnitten für produziert hatten. Es gab da auch hier den Song mit, wie war das noch? Irgendwie I'm on a Boat oder so eine Scheiße mit wo auch im Video nachher dann der Joker, also der Jared Leto Joker dann da steht, so zwischen den ganzen Gangsters. Sieht halt total weird aus, wie sie da auf dieser Yacht stehen und irgendwie auf dicke Hose machen und so. Also ich habe auch nur schlechte Erinnerungen an diesen Soundtrack eigentlich, außer jetzt natürlich Heathens und ich glaube Gangster hieß der eine Song noch.
Aber du hast halt einen Skrillex-Song, du hast hier Imagine Dragons mit Sucker for Pain, mit Lil Wayne, dann den 21 Pilots, dann gibt's hier ein Panic at the Disco, Bohemian Rhapsody.
Och,
dann
der war auch noch da.
Fortunate Son von Creedence Clearwater Revival. Das ist halt einfach too much. Das ist dann einfach nur noch im Vordergrund.
Du hast recht. Ja, das ist grauenhaft. Mein Gott, Sascha, hast du noch irgendwas dazu, also zu schlechten
Soundtracks? Oder eine Meinung dazu, vielleicht.
Oder eine Meinung dazu,
ja, Gott, sprichst du dir da auch.
Also ich hätte jetzt tatsächlich auch Suicide Squad 2016 gesagt. aber ich sag mal so, also der Soundtrack ist nicht das größte Problem, was der Film hat, insofern. ich gebe dir da auf jeden Fall schon recht, Mike, dass du kannst halt nicht einfach irgendwie einen Hit nach dem anderen hintereinander klatschen und dann sagen, ja, jetzt habe ich einen geilen Soundtrack. Also so funktioniert das halt nicht, ne? Also das
muss Höhen und Tiefen haben quasi.
Ja, eben. So, das muss halt auch passend zur Stimmung vom Film sein, zu dem, was halt in den Szenen halt gerade passiert. Und halt nicht sagen, oh, ich bin jetzt cool, ich spiele jetzt Eminem oder so.
Ich bin Gangster, ich spiele jetzt Without Me, Junge.
Ja, genau.
Eine Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, aber auch, das ist eher was Positives anstatt was Negatives, eigentlich vollkommen vorbei an dem, was ich jetzt gefragt habe, aber Thilo, du bist ja so ein bekannter Hip-Hop-Fan, richtig?
Ja, bekannt. Ja,
bekannt. Das ist bekannt. Thilo ist
stadtbekannt.
Aus stadtbekannte Funk und Fernsehen. Aus Funk und stadtbekannter Hip-Hop-Fan. Steht quasi, wenn Thilo bei mitten im Leben wäre, würde das quasi unten in der Subzeile stehen. Thilo, stadtbekannter Hip-Hop-Fan. Kennst du den Soundtrack von Spider-Man Into the Spider-Verse? Nee. Weil der ist wirklich, also den kann ich auch so abseits des Films halt wirklich sehr, sehr Hip-Hop-Fans sehr ans Herz legen. Der ist wirklich gut geschrieben, fängt an sich die Essenz des Films sehr ein. Also ich finde, die sind auch wunderbar in den Film eingebaut, die einzelnen Songs. Man hat ja schon mal so, dass du so einen Soundtrack hast, wo du denkst, okay, jetzt siehst du die Trackliste von dem Soundtrack, den Song habe ich halt nirgendwo gehört. Wo war der denn vor? Dann kam der irgendwie im Radio in irgendeiner Szene im Hintergrund oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das machen sie ja schon mal gerne. Aber bei dem Spider-Man-Film ist es wirklich so, dass diese Songs halt wirklich eingebaut sind in das Ganze und echt hochkarätige Leute da mitgewirkt haben. Von da kommt auch dieser Post Malone-Song mit Swally, Sunflower. Der war nämlich der Titeltrack von dem Film. Und ist eine wirklich coole Szene, wo er auch drin vorkommt. Und kann ich auch noch mal jedem ans Herz legen, sich den mal auch abseits des Films anzuhören. Also der Soundtrack davon ist wirklich, wirklich gut von Into the Spider-Verse.
Ich möchte noch eine schnelle Lanze brechen für den Soundtrack von American Pie.
Oh, Classic.
Der ist halt einfach richtig gut.
Ja,
so.
Ja.
Also da sind halt so ganz viele Pop-Punk-Hits drauf.
Ja,
ne?
Voll.
Und das ist ein Soundtrack, der sehr viel mit Hits. Ich meine, gut, die Storyline ist natürlich auch entsprechend dünn. da brauchst du die Hits vielleicht auch. Komisch, dass das dann bei Suicide Squad nicht funktioniert hat.
Naja, das Ding ist, glaube ich, bei American Pie, dass der Film die Songs auch teilweise zu Hits gemacht hat. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt bei einem Blink-Song, aber es gibt da auch durchaus andere Bands, die einfach, also man spricht ja auch von American Pie like Soundtracks oder so und spricht dann halt genau diese Pop-Punk-Bands an.
Ja, quasi ein Neck-Deep-Album. aber Thilo, nur mal kurz zwischengefragt, wie dünn war der Film? So ein Apfelkuchen dünn oder?
Boah. Nee, also bis American Pie 3 konnte man sich das noch angucken. Okay. Und dann dachtest du dir aber auch, ja, okay, Leute, jetzt kann man das Ding hier
irgendwann war die Kuh halt auch stampfen. Irgendwann war die Kuh auch einfach gemolken, ne? Das muss man auch einfach so sehen. Haben sie aber nicht aufgehört.
Ja, so wie bei Halloween 13 quasi.
Oder Jason X. Ja.
Wie viele Halloween-Teile gibt es, Sascha?
13.
Ja, Halloween. Ich habe keine Ahnung.
Nee, Halloween Kills ist der neue, der ist letzte Woche ins Kino gekommen. Das ist der 13., wenn ich mich nicht irre. Ja.
Krass. Ja. Also ich fand ja dann Edge 20, fand ich ja noch ganz cool. Mit
Josh Hartnett.
Josh Hartnett hat doch auch in diesem Alien-Film mitgespielt, wo die Lehrer an der Schule Aliens waren. Wisst ihr, was ich meine?
Was? Ja. The Faculty.
Ja. Mit Elijah Wood
übrigens. Mega geil.
Ja, ich kann mich bei Josh Hartnett nur an Good Will Hunting erinnern.
Und Pearl Harbor auch, oder nicht?
Ja, klar, mit
Ben Affleck. Ja. Ben Affleck quasi.
Ben Affleck.
Jetzt wird ja aber auch gebettelt irgendwie, ne?
Ja, voll. Übrigens auch noch ein super Soundtrack. Ist für die RTL-Produktion Gladiator mit Alexander Klaas. What the fuck?
Boah, ey, ich muss
Feel grad, Like the Wind heißt der Song übrigens. Frag mich nicht, aus welcher Ecke ich das jetzt gerade hergeholt habe in meinem Kopf. Free Like ja, genau. Unglaublich, mit Ralf Möller. Geil. Ralf Möller in der Hauptrolle, Junge.
Beste Mann. Ich musste gerade, als wir über... Was? Sorry.
Nee, ich wollte nur Ralf Möller bashen. Alles gut, red weiter.
Bester Mann. Nein, ich musste vorhin, als wir über Dune gesprochen haben, und das, Sascha, du hast gesagt, da gab's auch eine Serie zu. Und die habe ich auch so super trashy in Erinnerung. Kann sein, dass ich da falsch liege. Und da musste ich nämlich auch, also so als wäre es eins dieser geilen 90er RTL-Serienformate. Da gab's ja hier Xena, Herkules.
Ja.
Conan, und Dune.
Und Stargate.
Und Stargate, Alter.
Da würde ich Stargate aber noch über die anderen stellen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es war schon ein bisschen Trash, also so ein bisschen, so leicht angehauchter Trash war es schon, aber es war schon besser produziert als der Rest, den wir gerade aufgezählt haben. Das ist schon. Ja,
hallo, aber nichts gegen Xena. Die ist die Princess of War.
War das so ein bisschen so ein Crush von dir gewesen, Thilo?
Nee, ich hatte ein bisschen Angst vor der, muss ich sagen. Ach so.
Ja, das schließt sich ja nicht aus, sag ich jetzt mal so, ne? Das kann ja auch quasi ineinander spielen, wenn du so möchtest.
Okay, Angst bringt dich also in Fahrt.
Hab ich nicht gesagt, aber es gibt so Leute, bei denen ist das so.
Ja, okay.
Genau. Jetzt ist es natürlich so, jetzt haben wir ein bisschen allgemein darüber gesprochen, über Film-Soundtracks, sind auch schon so ein bisschen in diese, mit American Pie, in diese Rock-Metal-Richtung gerutscht. Aber wir haben ja vor, ich glaube, fast einem Jahr genau, haben wir ja schon mal eine Folge gehabt, in der wir so ein bisschen auf das Thema Filmmusik eingegangen sind, aber in einem ganz anderen Kontext, wenn quasi der Film von irgendeiner Rockband handelt. Ja. Da hatten wir wie hieß der Film, Mike? Green Hell? Nee, wie hieß der, Green Monster oder sowas, ne?
The Green Room.
The Green Room mit so einer Punkband, die in so einem Nazi-Vorort gelandet ist.
Ja.
Ja, und auch einen supergeilen Soundtrack Superfilm. Hatte.
Mit einem sehr, sehr komisch aussehenden Patrick Stewart übrigens, den ich erst gar nicht erkannt habe.
Ja. Weil er so einen Vollbart hat, ne?
Ja, genau.
Ja. Aber ich finde den verdammt angsteinflößend in dem
Film. Ja, auf jeden Fall.
Das hat er schon echt gut gespielt, diese Rolle. Vielleicht um noch mal auf das Thema zuzukommen, was oder auch von Sascha mal was dazu zu hören, so Biopics oder vielleicht generell Filme über Musiker und Musik. Wie stehst du dazu? Bist du da generell Fan von oder sagst du immer, ist ja so,
Also ich finde grundsätzlich Biopics sind cool, wenn sie gut gemacht sind, also wie das bei vielen Sachen halt auch so ist. Ich mag zum Beispiel, also das ist ganz aktuell, ist es nicht mehr, ne, aber das Queen Biopic Bohemian Rhapsody.
Yo. Oh ja,
das ist natürlich ich finde das wirklich stark, so das habe ich auch im Kino tatsächlich zum Glück noch sehen können, da bin ich sehr sehr froh drüber.
Das finde ich mega krass, so. Keine Ahnung, also ansonsten, das ist natürlich Peer Pressure, jetzt fällt mir nichts ein. Aber ja, also bei Biopics von Leuten, die Musik machen, da muss halt immer halt auch irgendwas dabei sein. So, also es wirkt halt manchmal so ein bisschen willkürlich, wie die dann dazu kommen, diese Musik zu machen.
Ja, ich find's, da hatten wir, glaube ich, auch darüber gesprochen in der Folge, auch über hier Heavy Trip. Ich glaube, ich hatte Mike damals erwähnt,
ja.
Den du ja ganz geil fandest, eigentlich, wo ich immer so denkst, ja, muss man das immer so ein bisschen durch den Kakao ziehen, das ganze, die ganze Sache. wir hatten uns auch über Lords of Chaos unterhalten, glaube ich. Der ja auch zu dem Zeitpunkt auch recht aktuell war. Jetzt weiß ich das zum Beispiel auch. Hier der Motley Crue-Film kam ja mittlerweile auch raus, das Biopic über die.
The Dirt.
Ja. Dirt mit einer sehr hochkarätigen Line-Up, glaube ich sogar. Ne?
Also, ist der nicht mit Machine Gun Kelly auch?
Ich weiß es tatsächlich
nicht. Ist der da nicht ein von?
Ich meine, irgendeiner, auch der Tommy Lee muss wohl sehr groß besetzt worden sein oder ziemlich krass besetzt worden sein.
Ja, mit Machine Gun Kelly ist mit dabei.
Ja, der spielt den Schlagzeuger, glaube ich.
Spielt genau. Der Tommy Lee? Echt?
Ja, genau. Machine Gun Kelly spielt Tommy Lee.
Ach, krass, krass. Siehst du mal, ja. Ja, das ist so, es ist so das Ding. Ich versuche da jetzt gerade irgendwie aus dem Narrativ draus zu bilden, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil diese Biopics ja immer ganz nett sind eigentlich, aber gab es jetzt irgendwie mal, also Mike, wir sind ja damals so, glaube ich, verblieben, dass es heißt, so ja, ist ganz nett, aber geht meistens nicht so gut. Würdest du sagen, es hat sich jetzt bis dahin geändert? Also klar, Queen ist jetzt ein super gutes Beispiel dafür, dass es halt auch funktionieren kann im Endeffekt. Ne?
Ich muss zugeben, ich hab einige verpasst oder noch einfach mich bisher drum gedrückt. Also ich habe weder das Bohemian Rhapsody noch Rocketman zu Elton John.
Oh ja, Dirt stimmt,
hab ich der nicht war gesehen. Ja auch. Die muss ich mir alle noch nachholen. Was mir aber sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben ist, sehr alt schon. Es gibt ein sehr schönes Biopic zu Tina Turner. Aus den 90ern, das ist sehr gut gemacht. Walk the Line finde ich mega gut mit Joaquin Phoenix zu Johnny Cash. Straight Outta Compton finde ich wahnsinnig gelungen.
Oh ja, stimmt. Straight Outta Compton ist richtig stark, das ist ja, richtig.
Es macht mega Bock, das ist stimmt. Auch, habe ich damals in Dublin gesehen auf Englisch und hat mir oder bestenfalls bringt dich ein Film dazu nochmal so richtig Bock auf einen Musiker oder auf eine Band zu bekommen. Und danach habe ich echt wochenlang NWA gehört. Also das war echt abgefahren.
Ja.
Es geht ja aber auch genau andersrum, ne? Das mir vielleicht sogar ein bisschen besser gefällt, ist, wenn du quasi einen Film machst, wo eine Band drin vorkommt, die es gar nicht gibt. Also wie wir es halt bei Green Room haben, zum Beispiel.
Mhm. Oh.
Und da fällt mir gerade nämlich als erstes einer meiner Lieblingsfilme ein, und das ist nämlich Scott Pilgrim vs. The World. Und da gibt es die Band Sex Bob Omb. Und das ist eine Punkband und die hat natürlich auch eigene Songs geschrieben und das finde ich einfach nur großartig. Also das ist
ja auch ein sehr, sehr ikonischer Film-Soundtrack, ne? Scott Pilgrim and the World. Das lebt quasi auch von seiner Musik, die da so passiert, weil das ja auch Dreh- und Angelpunkt der ganzen Story ist, dass er mit seiner Band da auftritt und gegen die einzelnen Bandmitglieder, die Ex von seiner Flamme da antritt und sowas.
Ja, ja. Das ist ein sehr abgefahrener Film, den kann ich jedem nur
ans Herz legen. Absurd gut ist der.
Ja.
Sehr abgefahrener Film.
Der hat 10-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Der
Boah,
hat
sag noch es nicht, ey, sag es nicht.
Ja, der hat einen 4K-Remaster jetzt gerade erst frisch bekommen.
Wahnsinn.
Ja, und natürlich, ne, ihr wisst, ne, ich muss hier Dinge anbringen, an die ihr alle nicht denkt, ne. Das, der Goofy-Film, ja, der Goofy.
Oh mein Gott, jetzt kommst du gerade, jetzt machst du gerade ein Fass auf. Oh,
da gibt es einen Act, der heißt Powerline und der hat, also ne, das sind Pop-Songs, da geht Michael Jackson, der kann da, ne, der dreht sich im Grab rum, weil das so geil ist. Der macht Moonwalk, Alter.
Da fällt mir auch sofort der Soundtrack zu dem ersten Space Jam ein, Alter.
Geil.
Ja, den man jetzt aber auch nur noch zum Teil ganz gut sich anhören kann.
Ja, okay, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Lassen wir diesen einen Song mal beiseite. Ansonsten super Soundtrack. Wirklich super Soundtrack.
Das stimmt.
Fast irgendwie die gesamten 90er in ein paar Songs zusammen, wenn du es so möchtest. Zum Guten und zum Schlechten.
Wie hieß denn nochmal diese Mockumentary über diese Fake Metal Band? Die ist aber
Anvil,
war das nicht Anvil? Ja klar. Kennt ihr
meinst das? Meinst du es mit Turn the M to 11?
Ja, genau.
Nee, das war nicht Anvil, das war wirklich nicht Anvil? So eine, ach, ich weiß nicht, wie sie heißt, die Band, aber es war so eine stereotypische Metal-Band, wo quasi so, ne, im Dokumentarstil quasi dann diese Band begleitet wird. Ja, Turn the M to 11.
Doch, das war Anvil, meine ich. Bin ich mir ziemlich sicher.
Nee, Spinal Tap hießen
die. Ach, Spinal Tap, genau.
Der Film hieß This is Spinal
Tap. Ja, aber es gibt auch eine Doku zu Anvil, die auch sehr interessant ist, aber ja. Klar, Spinal Tap.
Ja. Wo die vor dem Marshall Stack stehen, ja, und du jeder Knopf quasi immer auf 10 zeigen kann, normalerweise. Und er steht halt vor einem ganz speziellen Marshall Amp, der nochmal eine Stufe höher hat. 11. Und er erklärt das halt total faszinierend, so, weißt du, wie krass das ist? Es ist so der extra Push über die Klippe, so, weißt du, es ist total heftig. Und dann fragt ihn halt der Dokumentarfilmer so, ja, aber wenn ihr dann macht doch lieber 10 so laut wie 11, dann ist das doch genau das Gleiche. Und dann guckt er ihn halt total entgeistert an, so, ja, aber der geht doch auf 11, Alter, guck's dir doch mal an, ey, ist doch voll krass. Und dachte, super lustiger
Film. Es gibt auch die Szene, wo die Backstage sind und dann auf die Bühne wollen und dann finden die aber nicht auf die Bühne und laufen die ganze Zeit durch diese Location und ja, verlaufen sich einfach.
Es ist fantastisch, fantastischer Song, fantastischer Film tatsächlich.
Ein weiterer Film mit fiktiver Band, den ich letztens auch erst geguckt habe, ist Frank. Habt ihr den geguckt?
Oh, nee. Frank. Ist das das
mit Michael Fassbender als Frank?
Ist das mit diesem Pappkopf?
Ja, der Typ, der immer so einen Pappmaché-Kopf hat, genau. So einen riesengroßen. Ein Film, den ich künstlerisch sehr wertvoll fand, mich durchaus aber auch verstört hat an manchen Stellen. Wahnsinn. Aber würde ich erstmal, Sascha, hast du den gesehen?
Nee, den habe ich nicht gesehen, aber der steht bei mir ja, schon länger mal auf der Watchliste.
Mach mal. Also ich habe mich hinreißen lassen aufgrund dieses Pappmaché-Kopfes und fand die Beschreibung las ich irgendwie einfach auch schon ganz gut. Und ja, würde mich tatsächlich interessieren.
Ist der absurd?
Was du dazu sagst. Der ist völlig absurd.
Ja, weil ich kann mir
auch völlig absurd Musik.
Okay, ich kann mir Michael Fassbender überhaupt nicht in einem absurden Film vorstellen, so weißt du.
Und Maggie Gyllenhaal macht da auch mit.
Ah, ist die Schwester von Jake.
Ja.
Ah.
Die kennt man aber vom Sehen auf jeden Fall auch.
Von Donnie Darko, oder nicht?
Ja, genau.
Ha. Ja.
So. Oder aus The Dark Knight. Ganz kleiner Film.
Oh, stimmt.
Den wollte ich auch mal gucken.
Ja, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich meine, da über das Thema, und wir schwelgen ja immer ganz gerne in Erinnerung hier in diesem Podcast. Wir wissen ja alle, wie die rauen frühen 2000er ausgesehen haben. Alle hatten viel zu große Hosen an, alle sahen ein bisschen crazy aus. Und das hat sich auch irgendwie mit in die Filmindustrie übernommen, weil irgendwie war das Match Made in Heaven das Horrorgenre und die New-Metal-Szene. Also wirklich ganz abstrus. Ich weiß auch, so wie quasi Smash Mouth durch den Fleischwolf gedreht worden sind und in jedem Film verwurschtelt worden sind, wo es ging, habe ich irgendwie das Gefühl, waren Power Man 5000 genauso in jedem verschissenen Film. Habt ihr irgendwie Beispiele? Also der Mike hat natürlich in guter Voraussicht hier schon eine Liste angefertigt gehabt, aber bitte einer von euch mal so ein bisschen dazu was sagen. Ich finde das so lustig, wenn man sich die Trackliste anguckt, was da teilweise drin war.
Das Ding ist ja, Anfang der 2000er oder ich sag mal Ende der 90er sind ja auch eine ganze Menge sehr abstruser Filme oder Horrorfilme rausgekommen. Die sich vor allen Dingen auch sehr viel, es gab ja die Zeit ab Scream, würde ich jetzt mal sagen, die sich ja also auf die 80er-Slasher bezogen haben und das so wieder aufbelebt haben. Und dann gab es dann halt auch irgendwie House on Haunted Hill und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und Schieß mich tot. So, davon gab es ja 150 Millionen Filme. Aber halt auch so richtig trashige Sachen wie halt so Dracula 2000 oder Königin der Verdammten mit Alia in ihrer letzten Rolle.
So ein richtiger Pro-7-Film. Genau.
Pro-7 nach dem Blockbuster, aber um 22 Uhr.
Genau. So. Der tatsächlich auch eine lose Fortsetzung von Interview mit einem Vampir ist. Ich weiß
nicht, was sehr los auf jeden Fall.
Stopp. Was? Pass auf. Das habe ich auch gelernt, weil ich habe den diese Woche nämlich. Jetzt habe ich gelogen. Ich habe nämlich die Woche Interview mit einem Vampir zuletzt gesehen.
Ja, siehst du?
Und ich liebe den Film. Ne? Also ich finde den wirklich, ich habe den so oft schon gesehen und habe dann einfach mal recherchiert, wie es denn mit dem Buch aussieht und so und ob ich mir das vielleicht auch nochmal durchlesen sollte. Habe dann gelernt darüber, dass das, glaube ich, irgendwie so ein Universum aus 15 Büchern oder so ist und jeder einzelne Charakter aus Interview mit einem Vampir hat auch nochmal ein eigenes Buch bekommen. Und einer dieser Charaktere gehört halt quasi zur Königin der Verdammten. Ich habe den Film nie gesehen, witzigerweise, aber der Soundtrack dazu ist halt nämlich New Metal in a Nutshell. Also da sind dann halt Disturbed, Static X, Papa Roach, Deftones drauf. Und ich glaube, keiner kann sich davon freisprechen, dass er oder sie auf seiner Festplatte auch noch mal so Altlasten aus vergangenen MP3-Tauschzeiten hat. Aber die Chance besteht, dass irgendeiner dieser Songs in Klammern dahinter so Queen of the Damned Soundtrack oder so als Zusatz hat. Und das ist bei sehr vielen von diesen New-Metal-Songs nämlich so. Ähnlich nämlich auch wie bei Dracula 2000, wo halt auch Power Man 5000 oder Static X oder Saliva oder sowas drauf ist.
Einfach total wild. Wie gesagt, Powerman 5000, ich kenne den Song halt auch nur, weil er irgendwie in zig Filmen mit drin war. Und ich glaube, in dem Video selber geht's auch irgendwie um das fünfte Element oder so. Also irgendwie in so eine Szenerie haben die sich da selber reingebracht. Es ist total weird. Also ist was ich zum Beispiel sehr sehr lustig fand, wie bin ich denn damals drauf gekommen? Ich habe mir irgendwann mal ist vom Laster gefallen, habe ich mir den Soundtrack von Saw 3 oder 4, 3 glaube ich war es, da ist nämlich auch eine angepasste Version von Suicide Silence Disengage drauf und von Hatebreed in Ashes They Shall Reap oder sowas, glaube ich, war mit drauf. Auch total der richtig harte Metal-Sound. Darkest Hour war da mit dabei, Every Time I Die war mit drauf. Wirklich, das war auch ein Soundtrack tatsächlich. Ich habe den Film nie gesehen, aber diese Compilation hat mich so beeinflusst, auch in dem, was ich danach noch gehört habe. Hier, Dies Today war da auch drauf, Mike, zum Beispiel.
Stimmt. Ich erinnere mich.
Ich besuche den gerade. Kitty war damit drauf, falls ihr die Band noch kennt. So eine All-Female New Metal Band. Wirklich viel Zeug.
Witzigerweise auf dem zweiten Teil hast du halt auch dann wieder Mudvayne und The Used und Papa Roach und Seven Dust und Queens of Stone Age und so. The Legion of Doom, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. The Legion of Doom haben super viele so Post-Hardcore, Emo, Screamo Remixe gemacht. Die findet man so, glaube ich, nirgendwo mehr. Muss man auf YouTube tatsächlich mal nachschauen. Die sind tatsächlich ganz geil. Also da gibt's dann irgendwie Dashboard Confessional meets Funeral for a Friend und dann so ein bisschen Elektro-Parts drin. Aber das funktioniert ganz gut.
Okay. Ich hab's gefunden. Es ist sogar schon Saw 6 gewesen, wo dieser Soundtrack war. Krass. Saw 6 vor allem Ding. Und da war halt wirklich Hatebreed, Lacuna Coil, It Dies Today, Mushroomhead, Chimera, Danko Jones, Suicide Silence, extra mit diesem krass, Disengaged Genocide war der extra Remix. Shadows Fall, Type O Negative auch wieder. Die sind anscheinend gern gesehener Gast bei solchen Filmen. Converge, Dark Horse auch mit dabei. Miss May I, auch die waren noch da super unbekannt zu dem Zeitpunkt. Also das ist auch wirklich, wirklich krass, was da teilweise für Bands auch drauf zu finden sind. The Crow, hatten wir da eben drüber gesprochen, weiß ich gar nicht.
Kurz angerissen.
Angerissen, ne, bei Ice Nine Kills oder sowas. Das war ja auch so ein Film, was ja auch leider Gottes eine sehr tragische Hintergrundgeschichte hat bei The Crow, ne, mit dem Sohn von Bruce Lee. Aber der hat ja auch sehr von seiner Stimmung und auch von der Musik gelebt, ne. Das war ja quasi so fast schon, keine Ahnung, das war so ein Style, den dieser Film rübergebracht hat, einfach für diese gesamte Ära. Dieses sehr düstere, sehr abgefuckte da sehe ich halt auch so, Nine Inch Nails ist irgendwie für mich so einfach, wenn jemand sagt, wir müssen jetzt so Crow in Musik umwandeln, ist es für mich eigentlich Nine Inch Nails, wenn man so möchte. Videos und Musik und allem drum und dran.
Ja, oder Cure, ne? Cure ist ja auch bei auch The Crow super dabei, krass. Ne?
Ja.
Also ich habe gerade tatsächlich den Soundtrack hier vor mir liegen von Freddy vs. Jason.
Yo. Auch super, so. Stimmt, ja, ja. Auch.
Und da, also auch wenn ich hier lese, irgendwie Il Nino, Killswitch Engage, Mushroom Hack, Head, Spine Shank, so auch Power Man 5000. Also ich habe echt hier alles dabei, was man haben möchte. Und von Slipknot habe ich hier Snap. Ich weiß nicht, kennt ihr den Song Snap von Slipknot?
Ja.
Der ist ja eigentlich auf keinem Album veröffentlicht worden und der ist dann auf diesem verdammten Freddy vs. Jason Soundtrack einfach drauf.
Der ist auch total verrückt, der Song. Ja. Wenn ich jetzt die richtigen im Kopf habe.
Naja, ich weiß auch, stimmt, mir fällt auch gerade ein, dass My Plague von Slipknot auch auf dem Soundtrack zu Resident Evil 1 mit drauf war,
ja,
glaube ich.
Ja, ja.
Oder der Titelsong war oder sowas. Und ich weiß, bei dem Il Nino-Song, Sascha, von Freddy vs. Jason, da spielt auch das Video zu dem Il Nino-Song in der Elm Street oder so. Ja. Also die haben da auch irgendwie Szenen aus dem Film oder zumindest Schauplätze von den Szenen quasi auch gezeigt. Total weird. Was ich jetzt gerne in dem Kontext auch mal so fragen möchte, was war jetzt zuerst da, die Henne oder das Ei? Was war jetzt zuerst, also was hat mehr quasi dem, also hat es mehr den Film gebracht oder hat es mehr den Künstlern gebracht, dass sie mit dabei waren, dass das so eine Verbindung war?
Boah, also ich glaube, dass die Filme, also ich sag mal, in der Zeit, das Ganze hat sich ganz gut miteinander ergänzt, würde ich jetzt mal sagen. Weil The Crow, das hat ja auch noch mal eine ganz interessante Backstory. Ich weiß, ihr seid, glaube ich, alle nicht so in diesem Wrestling-Game drin, aber es gibt ja auch den Wrestler Sting, der auch quasi, nachdem der Film rausgekommen ist.
Von The Police,
der, genau. aber der halt auch so Facepaint danach hatte und halt auch so diese Optik nachher jahrelang getragen hat und so. Aber irgendwie geht das alles so, wenn man an The Crow denkt, Hand in Hand mit dieser ganzen Stimmung und der Musik. Ich denke aber halt dann auch an diese American Pie Filme oder auch Ey Mann, wo ist mein Auto? Wo ich mir halt explizit auch diverse Songs rausgezogen habe, weil ich die so geil fand und unbedingt dazu das Album haben musste oder so von irgendwelchen Bands. Grand Theft Audio oder so zum Beispiel. Da hat auf jeden Fall der Song dann profitiert. Weil die Promo dazu, weil dieser Film halt auch so cool war und das hat halt einfach zusammengepasst.
Ja, ja, ja. Wie siehst du das, Sascha oder auch Thilo, wie seht ihr das? Habt ihr irgendwie mehr die Filme in Erinnerung, weil die Filme gut waren, oder ist mehr so der Soundtrack das Ding gewesen für den Film? Vielleicht Sascha auch erstmal zuerst.
Ich würde sagen, das kommt ganz auf den Film an. Also wenn du jetzt natürlich so ein Film hast wie, keine Ahnung, Pick of Destiny oder sowas, wo natürlich der Soundtrack einher mit dem Film geht, dann, also ich kann mir halt gerade bei, wenn ich jetzt schon mal dabei bin, bei Pick of Destiny, also ne, der Film über Tenacious D, für die es nicht wissen, da werden Jack Black und Kyle Gass die Songs wahrscheinlich geschrieben haben, bevor sie das Drehbuch geschrieben haben, da bin ich mir fast sicher. Also, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie hier Queen of the Damned hast und da läuft irgendwie der The Cure-Song, so, dann würden sich die Regisseure oder das Regie-Team werden sich gedacht haben, okay, wir brauchen jetzt coole Songs, wir machen den jetzt da rein. Und also was jetzt dann letztendlich davon, also wer davon profitiert, also wenn es ein guter Film ist, profitiert auf jeden Fall der Film noch mehr davon, weil du hast einen guten Film mit einem geilen Soundtrack, so. Und wenn es halt, also und der Künstler profitiert auch davon, weil du bist in einem coolen Film drin, so. Also letztendlich profitieren alle daran und nicht irgendwie einer mehr oder okay, anders, glaube ich. Oder um nochmal auf Suicide Squad zurückzukommen, wo wir eben waren. Da würde ich zum Beispiel sagen, da profitiert keiner, aber der Film, ne, um das so zu sagen.
Da gibt's nur Verlierer.
Ja, da gibt's nur Verlierer, weil, weiß nicht, also ich werde mir, wenn ich Suicide Squad, vielleicht verdient man,
Ja.
Also bei Suicide Squad, da gewinnt dann doch eher der Künstler, würde ich sagen, weil du hast einen nicht so geilen Film, aber du hast halt immerhin geile Songs, die einzeln für sich stehen. So, also das kann ich mir dann schon eher vorstellen.
Am Ende gucken die Leute natürlich den Film und nehmen dann die Musik da mit, kann man ja sagen. Also in der Regel gehst du ja mit dem Motiv in deinen Film, den Film zu sehen. Und dann lernst du den Song kennen und dann. Ja, aber es gibt ja auch so Sachen wie, hier, wie heißt der, Don't You Forget About Me von Breakfast Club.
Mhm. Ne? Boah, ikonisch.
Ja, also da weiß ich gerade auch nicht, was da zuerst war, ob es den Song vorher schon gab oder ob der dadurch dann halt bekannt wurde. Ne? Aber das sind ja auch so Sachen, die zusammengehören irgendwie. Ja,
genau. Gut, Leute, wir sind jetzt auch wieder gut an einer anderthalb Stunde quasi dazu am Gehen, deswegen war das auf jeden Fall bis hierhin, finde ich, sehr, sehr schön mit euch. Und natürlich, wie jedes Mal, wenn wir uns aufs Ende zu bewegen, machen wir unsere Spotify-Liste ready. Und das wird ja heute oder dieses Mal eine sehr volle Liste, wenn man es mal so rückblickend betrachtet bei uns. Und ich finde, da fangen wir mit dem Thilo an. Thilo, was hast du denn? Du hast doch eben ganz stolz gesagt, was du vorbereitet hast. Jetzt bin ich mal gespannt, was du denn vorbereitet hast für unsere Spotify-Liste.
Vielleicht war es nur eine Lüge.
Vielleicht war es nur eine Lüge.
Erwischt.
Nein, ich habe vorbereitet. Ich habe Folgendes vorbereitet. Zum einen wollte ich über dieses Album eigentlich sprechen, bei der letzten Folge, an der ich ja dann leider doch nicht teilnehmen konnte, nämlich die neue Wage War.
Oh ja.
Die finde ich Wage War mäßig geil halt. Also irgendwie, ja, die Sachen knallen halt, ne? So. finde aber, dass bei dem Album ist echt ein guter Mix aus voll aufs Maul, aber auch super viel melodischen Sachen. Mhm. Und da hätte ich gerne Death Roll von den Song von dem Album, weil der ist ein sehr gutes Beispiel für voll aufs Maul.
Nice.
den fand ich wirklich, wirklich stark. Den hätte ich gerne. Dann hätte ich als zweites gerne eine Band, die ihr noch nicht kennt. Die kommt nämlich bei mir aus der Heimat. Und das ist Fighting Chance. Mhm. Da machen Mitglieder von zwei Bands mit, denen ich selber auch damals spielen durfte, als ich noch geschrien habe.
Moment, darf ich kurz fragen, waren die mit, als du Dick auf dieser tollen Bühne performt hast, oder?
Nee, danach, als wir dann angefangen haben, eigene Songs zu machen. Ja,
verdammt.
Ja. Und zwar ist es der Chris von damals Rules of Engagement, der hat mir quasi Schauten beigebracht.
Ah.
Den großartigen May the Force Be With You, falls ihr sie nicht kennt, aus Lünen. Die haben mich in meiner Jugend doch sehr begleitet. Mit denen haben wir öfter mal gespielt und ich habe super viele Shows von denen gesehen. Auf jeden Fall haben die jetzt seit längerem ein Projekt, das nennt sich Fighting Chance und das ist sehr ehrlicher Hardcore. Und die hauen jetzt Ende Oktober ein Album raus und haben jetzt zwei Singles veröffentlicht, die mir sehr gut gefallen haben. Und da dachte ich mir, nutze ich doch mal unsere Spotify-Playlist für einen Shoutout. Und eine Empfehlung und vor allem schöne Grüße an der Stelle. Sind sehr, sehr nette, witzige Menschen. Und der Song heißt Set Us Free.
Set Us Free. Alles klar.
Ja. Und der Chris, der schreit nicht nur wie ein Bär, sondern der kann auch singen wie ein Engel. Nicht auf dem Song, aber auf anderen. Ja. Genau. Und drittens, thematisch passend, ist ganz kurz ist das. Der Track, und zwar ist das von Fabian Römer, seines Zeichens eigentlich ein Rapper. Der macht aber auch relativ viel im Hintergrund. Mhm. Und der hat für den Film Generation War, den ich gar nicht kenne, ist aber mit Tom Schilling, den ich sehr gut finde als Schauspieler. Und der Track heißt Five Friends. Das ist so ein rein instrumentales Klavierstück. Und irgendwie mag ich es total gerne.
Alles klar. Kriegst du quasi
Thilos. Ich fühle mich ganz komisch, vorbereitet zu sein jetzt an der Stelle.
Ja, ne, ist irgendwie ist neu für mich. Ja, ist neu für dich.
Also ich hab das Gefühl, ich habe jetzt eine Viertelstunde geredet und unfassbar viel Raum eingenommen und ich weiß noch nicht, ob ich mich wohl damit fühle. Vielleicht komme ich beim nächsten Mal wieder unvorbereitet.
Nee, ich fand das gut, Thilo. Ich finde, das könntest du öfters machen. Mir gefällt das, also wenn ich das so sagen darf. Dann, lieber Mike, du darfst natürlich auch deine Songs zum Besten geben. Bitteschön.
Gerne. Ich habe kürzlich sehr viel Sepultura gehört. Grund dafür ist, es kam jetzt eine neue CD- und Schallplattenbox raus und dazu wird es auch eine kurze Video-Review von meiner Seite geben. Und tatsächlich ist es aber kein Song, der auf dieser Box da vorhanden ist, aber von dem Album davor, nämlich Ratta Machata, habe ich früher ultra oft gehört. Finde ich nach wie vor mega geil. Dann von Movements, die haben vor ziemlich genau, ich glaube, es sind 4 Jahre her, das Album Feel Something rausgebracht. Und eines der besten Alben der neueren Emo-Zeit, sage ich jetzt mal. Davon der Song Daily Lily. Und weil wir letzte Tage da sehr viel drüber gequatscht haben, wie in unserer kleinen Runde, von Disposed to Murph, Diamonds in His Throat, habe ich auch wieder neu für mich entdeckt, kann man jetzt nicht sagen, aber ein Übertrack, Auch so ein bisschen Local Power Support hier. Die gibt's ja leider auch schon ewig nicht mehr. Danach gab's Vitya und die gibt's in der Form auch nicht mehr. Also zumindest die Leute, die damals dabei waren, nicht mehr. Wie auch immer. Mega geiler Song. Münsteraner Deathcore und
ja. Cool. Dann natürlich Sascha. Du als Gast darfst natürlich auch zu unserer Liste beitragen.
Und ja, das freut mich sehr.
Super gespannt, was du jetzt vorbereitet hast.
Ja, ich bin natürlich auch vorbereitet.
Natürlich.
Ich nehme als ersten Song nehme ich das neue Lied von der Band Kind Kaputt. Das Lied heißt Wasser. Das ist sehr gut. Nice. Es ist so deutscher Post-Punk. Also deutschsprachiger Post-Punk. Also sagt der Name vielleicht schon. Weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das ist sehr gut. Der neue Song ist toll. Hört den Song. Als zweites nehme ich, um einigermaßen thematisch zu bleiben, aus dem neuen Ice Nine Kills Album nehme ich meinen Lieblingssong, der heißt The Shower Scene. Passend zum Film Psycho von 1960, gedreht von Alfred Hitchcock. Man soll sich den Film übrigens ansehen, das ist ein ganz großartiger Film. Ja.
Die absolut ikonische Duschszene.
Ja.
Und auch sehr schön gemacht mit den Streichern, die die Stiche quasi vertonen.
Ist in dem Song übrigens auch sehr schön.
So. Ja, das meine ich, genau. Das ist ja wie in dem Film quasi gemacht. In dem Moment. Und fand ich auch total cool.
Ja, ist dann auch ein richtig starker Song auf jeden Fall. Und dann gehe ich ein bisschen soft, würde ich sagen. Und zwar nehme ich vom Soundtrack vom Film Donnie Darko, nämlich die Mad World Piano Version. Einfach, weil die so schön ist.
Okay.
Und der Film krass.
Ja. Aber Piano hatten wir ja auch schon bei Thilo, also das ist vollkommen
ist Thema heute.
Im Thema, genau, Piano. Ja, dann bleibt zu guter Letzt noch ich quasi übrig. Und ich habe mich nicht vorbereitet, Thilo. Nein, ich habe mich ein bisschen vorbereitet zumindest.
Hör mal, bei uns bereiten sich immer alle vor,
Len. Ja, genau, normalerweise schon. Ich krieg dafür jetzt einen Eintrag ins Klassenbuch, aber damit kann ich leben. Ich nehme einmal, weil wir da eben kurz drüber gesprochen haben, tatsächlich von dem letzten Album vor The Silver Scream von Ice Nine Kills. Every Chick in the Book hieß das Album, nämlich den Song Hell in the Hallways. Handelt von, ich weiß gar nicht genau, wie das Buch wirklich heißt, aber es handelt quasi um dieses Mädchen, was in der Schule sehr viel gemobbt wird und dann quasi das große Finale beim Schulball passiert.
Carrie.
Wo sie dann, Carrie, genau, danke.
Carrie, ja.
Wo sie dann mit Schweineblut übergossen wird, als sie dann zur Prom Queen aufgerufen wird und dann dieses ganze Ding quasi mit ihrer Telepathie halt die Hölle runterfährt.
Die platzen also doch alle, oder nicht?
Ja, irgendwie sowas. Es ist super krass. Sie rast dann total aus und tötet alle, die da mit im Raum sind. Ist im Video auch sehr gut zu sehen, haben sie gut gemacht. Also die hatten immer schon Händchen für ihre Musikvideos. Also Hell in the Hallways heißt der Song von Ice Nine Kills. Dann habe ich irgendwie mir YouTube Run the Jewels vor die Füße geworfen. Warum auch immer. Der Algorithmus auf einmal. Super geil. Super geiles Hip-Hop-Duo mit Killer Mike und dem Produzenten. Den habe ich jetzt leider vergessen, wie der Name war. Aber auf jeden Fall ein super geiles Hip-Hop-Duo. Und da habe ich mir in letzter Zeit sehr viel den einen Song, jetzt habe ich ihn gerade hier, Legend Has It angehört. Super geiles Ding. Geiler Beat. Irgendwie geiler Flow von beiden. Die haben generell einen sehr, sehr geilen Flow, was das angeht. Also die können richtig gut rappen die sehr, sehr gut. Und eine Premiere auf Spotify tatsächlich, beziehungsweise auf allen Streaming-Diensten. Das wussten aber, glaube ich, einige nicht. The Browning. The Browning hatten bis vor kurzem, bis letzten Freitag, nur ihre letzten beiden Alben auf Spotify. Aus dem einfachen Grund, dass sie halt schon ewig in einem Rechtsstreit mit ihrem alten Label Prothetic Prothetic Records, glaube ich, sind sie drin, die halt die Masters nicht rausrücken wollten, weil die irgendwie damals einen Shady-Vertrag unterzeichnet haben, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall waren die ersten beiden Alben von The Browning leider nicht auf den Streaming-Plattformen, auch nicht bei iTunes oder sonst irgendwo zu finden, weil die immer noch bei dem alten Record-Label sind. Das hat sich mittlerweile geändert, heißt also, The Browning hat wieder seine Alben, die ersten beiden Alben auf dem auf den Streamingdiensten und das ist natürlich sehr, sehr cool. Ich mag vor allem deren erstes Album Burn This World, weil es einfach irgendwie so Peak Transcore ist, aber ohne den ganzen frauenfeindlichen Scheiß, den wir sonst so hatten in diesem Bereich. Weil es einfach nur böse ist, weil einfach nur geile Elektroparts zwischengeworfen worden sind und einfach schön. Und dann nehme ich den Song Bloodlust, der hat ein super geiles ja, so eine ganz geile Atmosphäre, spielt alles so ein bisschen auf dieses Thema Vampir und ich will jetzt mal fast in die Richtung Blade auch so ein bisschen gehen. Einfach geiler Song. Der kommt auch dazu. Bloodlust von The Browning. Gut, Jungs, haben wir es geschafft. War eine schöne Folge mit euch. Danke, Sascha, dass du dabei warst.
Immer gerne.
Auf deine Expertise konnten wir auf jeden Fall gut zurückgreifen. Du hattest die richtigen Fun Facts mit am Start. Ja, wir hören auf mit unserem Schlusswort, das ich dir natürlich gebe, bevor du da loslegen darfst. Würde ich mich noch mal gerne, also noch mal kurz an die Zuhörer richten, im Sinne von, sagt uns doch mal so, was habt ihr denn so für Filme auch, die ihr einfach, wo ihr sagt, boah, der Soundtrack, der hat mich voll geflasht oder der Soundtrack ist das, was mir mega in Erinnerung geblieben ist. Oder vielleicht auch Film-Soundtracks, vielleicht nicht Suicide Squad, weil wir den jetzt schon ein paar Mal durch hatten, die einfach grässlich waren. Also nicht, weil es nur Hits waren, sondern weil sie wirklich einfach grässlich waren. Können Sie uns gerne mal nennen. Ihr wisst ja, wo ihr mit uns anbandeln könnt, auf den Socials, unter den Kommentaren bei morecore.de. Und würde mich einfach mal interessieren, was ihr zu der Folge, zu unserem Thema heute dazu sagen könnt. Ansonsten, Sascha, bitte für dich das Schlusswort und ich bin gespannt, was du uns jetzt noch erzählen wirst.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Es war mega toll, es hat super viel Spaß gemacht. Und ja, viel zu sagen habe ich nicht mehr. Man kann wieder auf Konzerte gehen. Geht auf Konzerte, seid aber vorsichtig, passt auf euch auf. Geht ins Kino, ne, auch schön, wenn man nicht auf Konzerte geht, kann man ins Kino gehen. Guckt euch ganz viele Filme an, hört euch ganz viel Musik an, passt auf euch auf. Schaut gerne mal bei Filmtoast vorbei, wenn euch mehr so Filmkram interessiert. Wir haben da ganz viele tolle Sachen. Unser Podcast Filmfrühstück ist auch auf den gängigen Plattformen zu finden. Wir haben da jetzt letztens auch in einer schönen langen Folge über Donnie Darko gesprochen, um da mal ein bisschen Werbung zu machen. Ansonsten, ja, sag ich nochmal danke fürs Zuhören und ja, bleibt gesund.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Ciao.
Tschö.
Wiederhören.
Tschüss.